Ich hatte damals schon eine große Fresse und habe unter chronischer Selbstüberschätzung gelitten. Ja. Habe mich schon damals für den Größten gehalten. Und meine Schwester hat mich, glaube ich, einige Male davor bewahrt, dass mir nicht keine Zähne im Mund fehlen.
Guck mal, ich bin dauernd in so DVDs und so. Und schau mal, wie ich aussehe.
Guck mal, wie ich glänze, wie genau. So ein Schwein so im Fernsehen.
Guck mal, wie ich glänze.
Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich andere Schlagzeuger nicht mit dem Arsch angeguckt.
Tatsache.
Ja. Die sollte eigentlich Fimose heißen irgendwie. Und da haben sie mir dann gesagt, das können wir nicht machen. Die Platte darf nicht Vorhautverengung heißen.
Also kannst du mit einem, aus deiner Perspektive, Blödmann noch Mucke machen?
Absolut. Dann, sonst wäre ich ja arbeitslos. Du kannst so kalt sein, Ben, das wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, es gibt auch Touren, die ich gespielt habe und so. Da war auch drei Kreuzer, als die vorbei waren. Da ging es ganz klar um Schmerzensgeld.
Hallo an alle, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich habe mir fest vorgenommen, nur noch ein ganz kurzes Intro zu machen, damit ihr schnell unserem Gast begegnet. Ihr wisst ja schon, um wen es geht. Deshalb ganz fix, im Jahr 2022 wurde das Schlagzeug zum Instrument des Jahres gewählt und passend dazu eröffnen wir auch dieses Jahr den Podcast. Ich freue mich wie verrückt über meinen heutigen Gast. Ich will ihn nämlich schon ganz lange hier im Podcast haben und er will auch schon ganz lange gern in den Podcast kommen und jetzt hat's endlich geklappt. Freut euch mit mir auf ein Gespräch mit einem extrem netten Typen, der nicht nur über einen einzigartigen Humor und Wahnsinns-Drumming-Skills verfügt, sondern auch über den coolsten Spitznamen überhaupt. Und ich gelobe hiermit, ich nenne diesen Spitznamen nur jetzt, dieses eine Mal im Intro und danach sprechen wir nicht mehr drüber. Übrigens, kurze Info, wir haben dieses Gespräch bereits im letzten Jahr im Oktober aufgenommen. Ganz herzlich willkommen, Dönerwade, Felix M. Lehrmann.
Oh yes. Vielen, vielen Dank, Ben.
Ich freue mich sehr. Hast du es dir aufgefallen? Ich habe Felix M. Lehrmann das gesagt. Stimmt, ich habe mal gelesen, da legst du großen Wert drauf.
Ja, weil ich so stolz auf meinen Vater bin. Das ist der Name meines Vaters, Michael.
Ja.
Und der war so stolz, als er, ich habe eine ältere Schwester, dann hat er endlich einen Sohn bekommen. Dann musste er mit allen Leuten auf dem Weg zum Krankenhaus anstoßen und kam mit seinem vollgekotzten Pullover ins Krankenhaus. Und hat gesagt, der muss auch meinen Namen tragen.
Okay, dann hat es zumindest zum Zweitnamen gereicht.
Das ist genau.
Ganz sehr schön. Ja, dein Vater ist eigentlich schon mal ein gutes Stichwort. Wir sprechen gleich mal ein bisschen über deine Vita, aber das Schöne an dir und das auch nicht so Schöne an dir für einen Podcaster ist, man erfährt ja im Netz durchaus mittlerweile eine ganze Menge über dich. Und zwar so viel, dass ich mich schon gefragt habe, was soll ich denn jetzt noch fragen? Trotzdem müssen wir natürlich ein bisschen über deine Vita sprechen für diejenigen unter der Zuhörer, in der Zuhörerschaft, die noch nicht genau wissen, wer du eigentlich bist.
Wer soll denn das sein?
Genau.
Gibt es solche Leute überhaupt noch?
Ich würde sagen, ich stelle dich mal ein bisschen vor, wann immer du das Gefühl hast, ich rede Quatsch, weil das Netz lügt ja auch gerne viel, grätsch okay. Gerne rein. Ich bin mal gespannt, wie viel Wahres und Unwahres zu finden ist. Ich versuch's mal. Also, mein heutiger Gast, Felix Michael Lehrmann, ist geboren am 21. Oktober 1984 in Halberstadt.
Oh yes.
Dementsprechend mittlerweile 36 Jahre alt, rechne ich richtig?
37
gerade falsch gerechnet. 37 natürlich. Der Vater ist der eben schon kurz erwähnte Michael Lehrmann, seines Zeichens Profi-Gitarrist nach wie vor,
ja.
Hat früher in, also auch heute noch, aber auch schon früher in sehr, sehr bekannten Ostbands gespielt.
Mhm.
So Stern, wie heißen die?
Sternmeißen, Veronika Fischer und sowas.
Genau, und er spielt auch tatsächlich wieder bei Sternmeißen, glaube ich, ne?
Nee, jetzt nicht mehr.
Jetzt schon wieder nicht mehr.
Aber wir haben auch in den letzten Jahren einige Touren mit Dieter Maschine Birr, dem Sänger von den Pugis,
von den Pugis
gespielt.
Genau, ja. Richtig. Und das ist auch relativ auffällig, weil du mit deinem Vater ja auch sehr viel Musik machst. Also damals schon hast, darüber können wir nachher noch sprechen, aber auch jetzt aktuell, du spielst mit ihm bei Maschine Birr, du spielst auch in seiner Band.
Genau.
So, was ich ja echt ziemlich geil finde, muss ich sagen.
Ja, das wäre aber auch furchtbar, wenn er da jemand anders gefragt hätte.
Ja, geht gar nicht, oder?
Also das ist...
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Das hätte einen Keil zwischen uns getrieben.
Ja, aber wie ist denn das dann, mit Papa zusammen zu spielen? Dann guckt dann Papa dem Sohn immer noch ein bisschen auf die Finger und sagt hinterher, ey Felix, entschuldige mal, nächstes Mal anders.
Naja, ich glaube, wenn wir zusammen spielen, ist er genug mit sich selbst beschäftigt. Er ist auf jeden Fall mein schärfster Kritiker und, sage ich mal, neben meiner Freundin auch derjenige, dessen Meinung ich wirklich am meisten schätze und mir Gedanken darüber mache, wenn mal gesagt wird, das war heute nicht so geil. Aber ja, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann haben wir eigentlich nur eine gute Zeit zusammen.
Okay.
Und dann ist er eigentlich, ich glaube, er ist froh, mich zu sehen. Ich bin froh, ihn zu sehen auf der Bühne. Und es ist schon, ich habe mir auch immer einen größeren Bruder gewünscht, so à la Van Halen-Style, mit dem man zusammen Musik machen kann und sowas. Und im Prinzip ist das mein Vater für mich.
Eigentlich. Ist jetzt nicht selbstverständlich, ne? Ich meine, wenn man sich deine Vita anschaut, Vater Profimusiker, du dann später auch Profimusiker geworden. Du sagst gerade, er ist dein schärfster Kritiker, was man ja aber auch erstmal annehmen können muss, also auch vom Vater. Das ist jetzt nicht total selbstverständlich, das könnten nicht alle.
Ja, das stimmt, aber wir haben komischerweise, also habe ich mit beiden Eltern von mir eine sagenhafte Beziehung, wir telefonieren jeden Tag.
Tatsache.
Und sind wirklich engste Vertraute, die wissen alles von mir irgendwie. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Meine Eltern haben mir, meiner Schwester und mir auf jeden Fall gesagt, ihr könnt mal alles werden, was ihr wollt.
Und du hast mal gesagt, was machen wir? Wir machen dasselbe wie
unsere Eltern. Genau, meine Mutter ist Lehrerin, meine Schwester ist auch Lehrerin.
Genau.
Also es ist wirklich absurd, wir machen genau die gleiche Scheiße. Aber ja, wir haben wirklich eine sagenhafte Beziehung. Insofern kann ich das annehmen und weiß, dass es wirklich, wirklich scheiße war, wenn von ihm das auch gesagt wird.
Okay. Genau, deine Mutter hast du gerade schon erwähnt. Was man nicht erfährt, ist, wie Diem eigentlich mit Vornamen heißt. Ich habe nur Mutter Lehrmann geschrieben.
Okay, Carola Lehrmann heißt sie.
Carola Lehrmann. Lehrerin ihres Zeichens, wie du gerade schon gesagt hast.
Genau.
Deine Schwester Stefanie ist 5 Jahre älter als du, war selbst auch mal musikalisch aktiv, hat Klavier und später vor allen Dingen Bass gespielt.
Ja, Mann,
und
du hast echt geforscht.
Du hast mal gesagt, ihr beiden wart mal die tighteste Rhythmusband in zumindest eurem Stadtteil.
Berlin-Marzahn. Ja, das ist ein Running Gag. Wir hatten auf jeden Fall 2 Bands zusammen. Ich war so 10, sie war 15 und ich hatte einfach das große Glück, dass ich dann mit Leuten aus ihrem Alter einfach spielen konnte.
Ist auch nicht selbstverständlich.
Ja,
also 5 Jahre Unterschied. Meine Kinder sind 6 Jahre auseinander und die verstehen sich zwar gut, aber dass die jetzt zusammen eine Band machen, sehe ich nicht.
Ja. Das war wirklich, also auch großes Glück einfach. Ich hatte damals schon eine große Fresse und habe unter chronischer Selbstüberschätzung gelitten. Habe mich schon damals für den Größten gehalten. Und meine Schwester hat mich, glaube ich, einige Male davor bewahrt, dass mir nicht keine Zähne im Mund fehlen.
Sie ist mittlerweile Lehrerin, ebenfalls wie die Mutter.
Und man muss immer dazu sagen, meine Schwester ist wunderschön. Da legt sie ganz großen Wert drauf,
okay, dass ich das sage. Richtig, das habe ich auch schon mal gehört. Das hätte ich schon beinahe, aber das fände ich jetzt ein bisschen übergriffig. Also die wunderschöne Stefanie, ich weiß gar nicht, ob sie noch Lehrmann heißt. Zumindest geborene Lehrmann. Sie ist jetzt zwar Lehrerin, macht sie gar keine Musik mehr oder ist sie noch, also spielt sie noch irgendwie?
Nee, aber sie ist die beste Partie im Backstage auf jeden Fall. In Backstage-Hängung ist sie immer noch richtig groß drin.
Und das macht sie auch? Also
das macht sie auch, ja, ja.
Ja, ich meine, klar.
Auch schon Sachen erlebt beim Sarah Connor-Konzert. Irgendwie habe ich ihr gesagt, du, ich krieg dich nicht hinter die Bühne heute, aber ich kann dir nur ein Ticket besorgen. Und auf einmal steht sie im Backstage neben mir und hat sich einfach durchgequatscht. Ohne Pass.
Man kennt sich mittlerweile so.
Ja.
Mensch, ich wollte mal kurz zu meinem Bruder.
Ja, mein Bruder ist wirklich da hinten und die haben Seekus, haben sie irgendwie geglaubt. Sie kann es glaubhaft rüberbringen, dass sie auf diese Backstage-Couch gehört.
was ja auch hinterher zu beweisen gewesen wäre, was sie auch wirklich geschafft hat.
Genau.
Geboren bist du in Halberstadt, nach kurzer Zwischenstation in Leipzig, wo du gewohnt hast, weil dein Vater dort studiert hat.
Genau.
Bist du mit 3 Jahren hierher ins wunderschöne Berlin gekommen. Liebe Hörerschaft, was ihr nicht wisst, ich darf erfreulicherweise in die heiligen Lehrmannschen Hallen eindringen und wir nehmen den Podcast hier in Felix Proberaum an einem geheimen Ort mitten in Berlin auf, der nicht verraten wird, damit es mit den Groupies nicht zu schlimm
wird. Das wäre furchtbar, wirklich. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr rein.
Tatsächlich. Erster Kontakt zum Schlagzeug mit 4 Jahren, darüber müssen wir später noch unbedingt reden, da sind mir ein paar Sachen noch zu unbeschieden.
Mhm.
Erster Schlagzeugunterricht mit 7 Jahren bei Frank Schirmer, der auch selbst Drummer bei ähnlichen Bands oder teilweise bei denselben Bands, wie dein Vater war.
Genau.
Auch bei Stern Meißen, glaube ich, getrommelt
hat. Genau, bei Veronika Fischer haben sie dann Anfang der 90er noch viele Jahre zusammengespielt.
Ja. Genau, und später dann bei Kenny Martin, dem legendären Defunct-Drummer. und das kann man hier und da ja durchaus auch mal hören. Der auch nach wie vor, auch hier in Berlin, aktiv ist, auch als Lehrer und als Drummer.
Ja, ja. Der muckt sich hier den Arsch ab.
Geil. In den folgenden Jahren, immer noch als Kind und Jugendlicher, warst du Dauergast auf diversen Berliner Sessionbühnen. Dafür bist du relativ bekannt. So ist zumindest das Wording. Hast deine ersten Erfahrungen mit Amateurbands gemacht und dann noch während der Abiturzeit mit 17 Jahren deine erste Profitour mit der Sängerin Della Miles im Vorprogramm von Maler Glenn gespielt.
Genau, super.
trotzdem, und dafür mal dicken Applaus, das Abi geschafft. Das war während der Abiturzeit, ne?
Ja, das war gerade 12. Klasse. Damals muss man noch 13 Jahre machen.
Ja.
Und da ging gerade die 12. Klasse Kursphase los. Man hatte neue Lehrer.
Super Zeit für eine Tour.
Ich habe es mir gleich mit allen versaut. Also ich habe die nächsten 2 Jahre wirklich gehadert, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und am Ende des Tages wäre es auch fast an Fehlzeiten gescheitert.
Aha.
3,4 ist der stolze Durchschnitt.
Ja, ja, aber du hast, ich meine, auf der einen Seite, du hast dein Abitur gemacht und danach dann jetzt nicht mehr anfangen können. Das ist eine, also das kenne ich. Aber du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht.
Also aus mehreren Gründen. Erstens ist so eine Tour, ist so ein Profileben natürlich sehr zeitaufwendig. Dann ist es ja auch so eine Mindset-Sache. Ne? Ich meine, du bist dann auf einmal im großen Tour-Ding und dass du dich dann so zurückerden kannst und sagen kannst, so, ich support jetzt hier Maler Glenn und dann komme ich zurück und lerne wieder Mathe.
Nächsten
statt
Montag
zu sagen, so, oh, go away, ich so.
Nullte Stunde.
Aber irgendwie hast du es gemacht, was ich ziemlich beachtlich finde. Dann hast du tatsächlich nochmal drüber nachgedacht zu studieren und du hast dir sogar, und auch das ist eine Leistung für sich, ein Stipendium für Berkeley in Boston erspielt.
Genau, beziehungsweise das Stipendium wurde in Freiburg vergeben.
Ja, das aber also für das Studium in Berkeley dann.
Das, genau,
ja, ja. Und das ist ja eine Sache, also ich meine, die vergeben sowieso nicht gerade händeweise Stipendien, für Europäer schon mal gar nicht. Und du hast ja so ein Ding erspielt, hast es dann aber nicht angetreten, aus dem blöden Grund, dass kurz nach Ende der Schule, wirklich ganz kurz, eine Woche danach oder so, das Telefon geklingelte und gesagt wurde, Mensch, Felix, Yvonne Katterfeld Tour, wie sieht's aus?
Du musst morgen zur Probe kommen.
Ach so, so hieß wirklich. Es.
Genau, ah, okay. So war es so.
Wow.
Und dann hier ist das Material, da muss ich noch irgendwo hinfahren, mir CDs abholen, gebrannte. Ja. Und dann hier ist ein Live-Mitschnitt und hier sind die Studioaufnahmen. Wir sehen krass. Uns morgen zur Probe.
Und man muss mal sagen, wie alt warst du, oder warst du 18 gewesen?
19.
Oder 19. Ja. Aber man muss mal sagen, das war nur zu einer Zeit, liebe Kinder, ich versuche auch hier und da ein bisschen Bildung unterzubringen. Yvonne Katterfeld mag dem einen oder genau. anderen ein Begriff sein, aber damals war Yvonne Katterfeld the thing. Im deutschsprachigen Raum. Ne? Also
ja,
die war richtig groß.
Zwischenzeitlich mal die blonde Sängerin.
Genau. Irgendwie hast du es mit den großen, sehr bekannten blonden Sängerinnen, die in Deutschland alles abräumen. Deine spätere Arbeitgeberin passt ja auch, in, zumindest was das angeht.
Der Muster. Witz ist, mein Vater hat auch sein Leben lang mit blonden, von blonden Sängerinnen umgeben.
Das gibt's doch gar nicht.
Also es ist wirklich das ist der Familienfluch.
Das ist, Della Miles fällt raus.
Segen. Della Miles fällt raus, ja.
Eindeutig.
Gerade blond, aber wer weiß.
Ja, seitdem ist, der Rest ist erstmal Geschichte. Ne? Also unfassbar. Anzahl von Live- und Studio-Gigs mit einer ebenso unfassbaren Anzahl von KünstlerInnen in einer ebenso unfassbaren Bandbreite an Stilistiken, die sicherlich bekanntesten Engagements sind, die du jetzt auch am längsten hast, nämlich seit über 10 Jahren bei eben Sarah Connor.
Ja, das sind 13 jetzt schon.
Es sind mittlerweile schon 13, ja, ja, ja. Aber du spielst bei Dendemann noch ein bisschen länger, oder?
Du hast vollkommen recht, das ist mir auch erst letztens aufgefallen. Auf meiner Geburtstagsparty, als Dende da war, sind schon 15 Jahre mit Dende.
Krass. Ja, ja, ja. So, und das ist auch nach wie vor so. Also das sind so die beiden bekanntesten Gigs, für die man dich kennt. Aber auch ansonsten, ja. Ich meine, sowohl im Hip-Hop-Bereich, im Jazz-Fusion-Bereich, Prog, Pop, natürlich rauf und runter, Rock.
Ja, ja.
Also auf deiner Website kann man so den berühmten Auszug aus der Diskografie sehen. Und den kleinen Scherz habe ich entdeckt übrigens.
Ja, ja, okay, gut.
Du hast nicht auf Thriller gespielt.
Ja, Thriller kam 83 raus, ich kam 84 geboren. Dafür habe ich schon sehr viele böse Mails bekommen übrigens.
Tatsächlich,
Leute,
ich fand's total lustig.
Mir klargemacht haben, selbst wenn du damals aktiv gewesen wärst, hättest du nie auf dieser Platte gespielt.
Nein, also, im Ernst,
so, gibt's so ein
böse
paar
Mails?
Leute haben es wirklich echt ernst genommen. Und
okay. Ich fand es einfach nur lustig. Also, ich habe einfach den Witz sofort verstanden. Das gibt's doch gar nicht.
Neben DJ RC steht Thriller.
Ja, genau. So, also das ist doch, naja, gut. Also ich fand's lustig und mir das zählt jetzt erstmal. Nebenher bist du noch ausgesprochen präsent auf Schlagzeugfestivals, Clinics,
ja,
Schlagzeugzeitschrift und so weiter.
Ja, ja.
Ne? Stilistisch, habe ich gerade schon gesagt, du bist eigentlich überall da zu Hause, wo es knallt. Also Pop, Rock, Hip-Hop, ich weiß, das ist ein böses Wort, aber ich sage es mal Fusion, Jazz.
Ja, ja.
So richtig raus Jazz, damit. Jazz eher nicht, ne?
Eigentlich, also ich höre es sehr, sehr gerne und ja. Ich spiele es ja auch in meinem kleinen Kämmerchen gerne, aber es ist jetzt nichts, wofür ich bekannt bin. Da gibt es auch andere, die ihr Leben der Sache verschreiben und ja. Dann ist das sowieso alles, was ich mache,
ja.
Für die immer nur angetäuscht. Aber ich stehe drauf. Aber jetzt so, pff, ja, primär ruft mich niemand dafür an. Für einen Latin-Gig würde mich auch keiner anrufen.
Nee, aber dafür zu jeder Menge anderer Gigs. Und da muss man sein Zeug ja auch gut verpackt hinbekommen. Dafür ist nicht zuletzt der Supporter der heutigen Folge verantwortlich, den ich euch hiermit schnell vorstellen möchte. Die SPS-Taschenserie von GEWA Bags & Cases. GEWA hat mit der SPS-Serie eine Taschenreihe, unter anderem für Drums, entwickelt, die alles hat, was tourende DrummerInnen brauchen. Die Taschen sind stabil, leicht, so ausgelegt, dass sie einfach auch im Set zu transportieren sind und sorgen dafür, dass euer teures Equipment, Trommeln, Becken, Hardware und Sticks sicher und unbeschadet dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Felix spielt mit DW Collectors und Peistebecken ja nur ziemlich feines und teures Zeug und vertraut seiner Ausrüstung schon ziemlich lange diesen Taschen an. Und bei seiner normalerweise hohen Jobfrequenz, da müssen die schon einiges abkönnen. Und übrigens, in der SPS-Serie gibt's nicht nur die passenden Taschen für Schlagzeuge, sondern auch für Percussion, Blasinstrumente und Streicher. Checkt die Sachen von GEWA SPS mal aus. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Vielen Dank an die Mädels und Jungs für den Support. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gast.
Du lebst nach wie vor in Berlin mit deiner bereits erwähnten Freundin, zumindest wenn du nicht gerade auf Tour bist. Mit Anfang 20 habe ich mal ein Interview von dir gelesen, also da warst du Anfang 20. Mhm. Als ich Anfang 20 war, da kannte ich dich
tatsächlich. Wie viele Jahre sind wir denn auseinander, Ben?
Sag wir mal. Sind 5 Jahre auseinander.
Okay.
Das, es geht noch.
Das geht auch,
aber, komm schon. Also wir machen ja nochmal das berühmte, ich muss natürlich nachher das berühmte Fan-Selfie machen und dann stelle ich das mal online und ihr könnt mal entscheiden, wer von uns beiden älter aussieht. Ich habe jetzt schon verloren.
Meine Schwester ist ja auch 5 Jahre älter und die sieht aber 5 Jahre jünger aus als ich.
Ja, das ist jetzt auch mein Lebensstil. Das ist jetzt, liegt es mehr an mir. Ich bin mir sicher, dass man in meinem zarten Alter noch wunderbar aussehen kann und mit deinem Gen sowieso.
Was benutzt du denn für Produkte?
Wasser.
Wasser?
Oder? Überwiegend nur Wasser. Okay. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und
ich Kernzeit. Öle sehr viel auf
jeden Fall. Ja, ein paar mehr Körperfette wollte ich schon sagen. Ein paar mehr Fette an den Körper, das wäre vielleicht ganz gut. Ich müsste mehr cremen.
Kann dir wirklich ein gutes Öl nachher empfehlen.
Oh, super. Ja, mit Endorsement oder?
Ohne.
Ohne.
Das wäre auch eigentlich eine gute Sache. Ja. Ich gebe viel Geld dafür aus.
Guck mal, ich bin dauernd in so DVDs und so und schau mal, wie ich aussehe.
Guck mal, wie ich glänze, wie genau. So ein Schwein so im Fernsehen.
Guck mal, wie ich glänze. Anyway, mit Anfang 20 habe ich mal ein Interview von dir gelesen, das ist schon relativ lange her, in einer einschlägigen Schlagzeugzeitschrift. Und da hast du für diese Zeit eigentlich schon recht weise bemerkt, dass du im Augenblick noch diesen Young Gun-Bonus hast und dir ein bisschen Kopf machen musst, dass du den ja irgendwann auch verlieren wirst und dass du dich bis dahin irgendwie auch anderweitig etablieren musst. Und man kann mal sagen, das hast du geschafft, oder?
Wie siehst du das? Ich denke auch. Und das war auch ein schleichender Prozess. Also, dass man irgendwann, klar, ich bin jetzt Mitte, Ende 30, also ich habe immer darauf gehofft, dass von einem Tag oder befürchtet, dass von einem Tag auf den anderen so klar sein könnte, okay, jetzt bist du älter, jetzt hast du einen Schnurrbart. Nee, aber es ist alles entspannt. Ich habe wirklich viel Glück gehabt und auch, was du schon erwähnt hast, viele Leute, mit denen ich lang über viele Jahre zusammenarbeite, sich so Sachen etablieren konnten, dass es das eigentlich ja. Den Young Gun Bonus habe ich definitiv nicht mehr.
Leider tatsächlich nicht. Also im Vergleich zu dem gerade schon mal, bevor die Aufnahme geleuchtet haben, haben wir kurz über J.R. Robinson gesprochen. Mhm. Im Vergleich zu ihm vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen.
Der hat bald Rentnerbonus.
Ja, so.
Oh, der Held.
Sag mal, das war, also die Vorstellung habe ich jetzt halbwegs sauber durchgekriegt. Waren da schlimme Fehlinformationen dabei?
Nee, echt.
Sehr gut.
Also, sehr akkurat, wirklich. Ja. Also,
liebe Wikipedia, ich darf euch diesmal loben, aber ich habe auch noch andere Quellen herangezogen.
Scheiße, mit der Seite, mit der Wikipedia-Seite habe ich nichts zu tun, muss ich gestehen.
Nee, das hat ja keiner. Also tatsächlich machen das ja immer irgendwelche anderen. Ja. Und ich habe halt, also ich finde es deswegen interessant, weil ich habe auch schon Gespräche mit Benny Greb zum Beispiel, habe ich lange darüber gesprochen, weil er ist mit seinem Wikipedia-Eintrag so richtig gar nicht zufrieden, weil da einfach Quatsch drin steht teilweise. Und er hat auch schon mal veranlasst, dass da Dinge geändert wurden. Und er hat gesagt, dann wurden Sachen geändert und irgendwelche Wikipedia-Nerds haben das wieder zurückgeändert. Immer, da gibt es so Wiki-Wars. Aber du bist damit einigermaßen d'accord mit dem, was da steht.
Ich war ehrlich gesagt lange nicht mehr drauf, aber von dem, was ich jetzt von dir gehört habe, okay.
Da steht da erstmal alles. Es steht sogar schon, darüber sprechen wir nachher auch noch, es steht sogar schon dein neuestes Projekt mit drin. Also okay. Ist einigermaßen.
Du meinst meine Band.
Ist
nur ein Projekt.
Projekt ist ein Scheißwort, ne? Projekt ist immer so, ja, ich habe da so ein Projekt und das sind immer die Dinge, wo man weiß, kommt nie raus.
Wenn es ein Projekt wäre, hätte ich eine Solo-Platte nochmal gemacht.
Ja,
aber
ja. Nein, deine neue Band. Okay. Und über die sprechen wir nachher. Und wenn ihr gespannt seid, was das denn für eine Band ist, ich verrate den Namen jetzt noch nicht, dann müsst ihr leider weiter. Okay, ich habe mich gefragt, ich beobachte dich, das klingt immer so herablassend, sehe dich schon sehr lange und du bist ja oft auch, also man kann dich oft erleben in Interviewsituationen oder in, also man, auch wenn du spielst, bist du ein sehr ausstrahlender Typ, sage ich mal.
Okay.
Man denkt, man hat so ein Bild von dir. Mich würde mal interessieren, was findest du eigentlich selber? Was bist du für ein Typ, wenn du jetzt so Adjektive für dich finden solltest?
Zuverlässig würde ich mich einschätzen, einfach verlässlich, pünktlich.
Ja, pünktlich ist so ein Ding. Also man kann ja mal sagen, dass ich jetzt zu diesem Termin schon mal eisenhart, knallhart zu spät gekommen bin. Ja,
das mag sein, aber du hast dich wenigstens gemeldet zwischendurch. Das Schlimmste ist ja, wenn man nicht, wenn man wartet auf irgendwen. Ja. Da leiden bei mir ganz schnell Freundschaften drunter einfach so. Ich bin eigentlich auch sehr ungeduldig. Für mich ist das Allerschlimmste, mich irgendwo anstellen zu müssen. Mhm. Das wirklich, deswegen bin ich auch ein großer Drängler. Das meine Freundin ganz und gar nicht gerne sieht, weil sie eigentlich der höflichste Mensch ist, dem ich hier begegnet bin auf der Welt. Insofern sind wir ein bisschen die eine und das andere Ende des Bösen.
Das heißt, wenn man euch zusammenschmeißt, kommt ihr dann pünktlich, aber seid dabei entspannt und nett.
Ja, mag sein.
Idealerweise.
Nee, sich selber beschreibt,
ist ein bisschen schwierig. Wie pünktlich bist denn du? So 5 Minuten pünktlich oder mehr so 5 Stunden pünktlich?
Also ich bin so 5 Minuten zu früh pünktlich.
Okay.
Ganz ätzend. Ich hatte auch letztens die Situation, war mit meiner Freundin im Hotel. Wir mussten auschecken und hat halt ein bisschen länger gedauert und 10 nach dann ausgecheckt und ich wurde echt richtig unruhig im Zimmer. Dabei waren wir privat unterwegs. Ich musste gar nicht irgendwo sein.
Aber warum? Also hast du irgendwie Bedenken, dass du den anderen im Weg stehst? Oder ist es einfach so ein Affekt? Nee, ich glaube,
es ist auch einprogrammiert, einfach pünktlich sein zu müssen. Einfach mal jobbedingt einfach. Und dann kann ich, wenn ich im Hotel irgendwo privat bin, sieht das für mich wahrscheinlich immer noch so aus, als wäre es ein geschäftliches Ding, weil ich einfach hauptsächlich in Hotels bin, wenn ich arbeite, sage ich jetzt mal.
Okay, wir waren mit der Selbstbeschreibung noch nicht durch. Ich bin gespannt, was da noch rausperlt.
Ey, also ich bin immer gut vorbereitet. Es ist schwierig, wirklich.
Immer oder jobwise?
Ja, schon immer.
Was wäre so das negativste Adjektiv, das du für dich jetzt mal raushauen würdest?
Ja, schon ungeduldig halt irgendwie. Also wirklich auch auf andere warten müssen. Und wenn irgendeiner im Proberaum nicht vorbereitet ist, dann das sind so Sachen, die machen mich einfach alle.
Und äußerst du das auch? Also wenn jetzt irgendwie im Proberaum, ja, ich meine, ich kenne die Situation gut. Ja. Ich mag vorbereitet sein auch total und erlebe es ultra oft, dass ich irgendwo hinkomme. Also tatsächlich gibt es häufig mal die Situation, dass ich, und ich spreche jetzt von einem ganz anderen Niveau, aber dass ich mal für Bands mal schnell einspringe, irgendwelche lokalen Bands, die mal schnell einen Drama brauchen, dann springe ich da mal schnell ein, bereite mich vor, ja, und habe tatsächlich schon häufiger erlebt, dass ich dann der im Proberaum am besten Vorbereitete bin und die eigentliche Band muss mal überlegen, wie ging der Song nochmal. Ne? Und das finde ich nicht geil, aber ich halte dann schon auch meine Fresse.
Kann ich nicht immer. Nee? Ich stelle auch fest, immer der den längsten Anreiseweg irgendwo hin hatte, ist immer der zuerst da ist. Die Typen, die um die Ecke wohnen, die sind dann immer zu spät. Also so. Du selber, jetzt, ich wünschte, ich könnte noch so eine harte, negative Bombe, aber ich halte mich einfach für einen guten Typen.
Ja, das deckt sich ja einigermaßen mit meinen Beobachtungen. Hätte auch sein können, dass du mir sagst, du, pass mal auf, trau mir keinen Millimeter, ich bin eigentlich ein furchtbarer Typ.
Ist das furchtbar.
Allerdings, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe beobachte dich, wenn ich das Wort erstmal benutze, dich schon ziemlich lange und ich habe schon, und zwar sowohl musikalisch natürlich sowieso, dein Spiel, und aber man, wie gesagt, man sieht dich auch öfter mal reden und ich habe schon in diesen 15, 16 Jahren, in denen ich dich wahrnehme, schon eine dolle Veränderung in beiden Bereichen wahrgenommen. Also klar bist du.
Aber du meinst, weil ich einfach dicker geworden bin.
Das ist das eine. Nee, wie soll ich sagen? Also vielleicht über das Musikalische können wir gleich vielleicht nochmal im Nerd-Bereich sprechen, damit es nicht gleich die Schlagzeug spielenden HörerInnen nicht direkt wegschalten. Aber so im Persönlichen zum Beispiel, ich habe mir im Rahmen der Recherche jetzt auch nochmal ganz viele alte Aufnahmen, auch so YouTube-Geschichten und so von dir angeguckt und hatte dann wieder, ich habe wieder gedacht, alter Schwede, wirkt der manchmal arrogant. So, der 20-jährige Felix. Und das finde ich jetzt, also klar bist du ein selbstsicherer Typ, aber du bist auf eine ganz andere Art mittlerweile selbstsicher. Ich meine, klar, mit so Anfang 20, wahrscheinlich baut man da noch so einen anderen Schutzwall auf oder so.
Das mag sein, muss man sich seinen Platz noch ein bisschen mehr erkämpfen. Nicht, dass das jemals aufhört, aber auf jeden Fall bin ich in der Hinsicht schon ein bisschen lockerer geworden. Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich andere Schlagzeuger nicht mit dem Arsch angeguckt.
Tatsache.
Ja. Weil irgendwie, also, weil die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ja. So eine Zeit gab es definitiv auch, klar. Und man geht persönlich durch Phasen. Und
ja, und was ist es dann, was hat sich verändert? Bist du entspannter oder bist du, akzeptierst du mehr? Oder was?
Ja, ich glaube einfach so im Leben generell toleranter.
Toleranter, geworden. Ja.
Nee, aber auch so einfach, das ist ja alles ein ganzes Miteinander. Egal, wer welches Instrument spielt und auch, das Furchtbarste, was man machen kann, ist ja auch Leute nur abzustempeln, sagen, der ist Schlagzeuger, der ist das. Mhm. Also jetzt mal blöd gesagt, am Ende ist dann jeder ein Musiker, jeder ein Mensch und es gehört einfach viel mehr dazu, ob jetzt einer, wer wie viele Stunden im Proberaum verbringt irgendwie. Ja. Und das
auf jeden Fall.
Insofern ist, glaube ich, einfach, ja, ich würde wirklich so blödes klingt sagen, dass man sich einfach als Mensch weiterentwickelt und den großen Zusammenhang immer mehr erkennt.
Ich will da jetzt noch gar nicht so sehr rein abtauchen, aber ich habe es angerissen, dann will ich zumindest auch einmal ausformuliert haben. Ich habe auch, gerade als ich mir diese alten Aufnahmen angehört habe, ich weiß noch, also auch gerade so zu den ersten, zu den Zeiten der ersten Revo 3-Platte und so, also als ich dich natürlich super viel gefressen habe und mir ganz und auch ganz viel gelesen habe. Du hast damals auch sehr, sehr viele Interviews gegeben in den ganzen Fachmagazinen und so. Und ganz, ganz häufig, und das habe ich auch wieder verstanden, als ich die Videos gesehen habe, war so Thema, also es gab eigentlich spieltechnisch mal so zwei große Themen, ganz häufig in meiner Wahrnehmung. Erstens, was du so mit der Hi-Hat gemacht hast. Mm. Super viel, also ich fand das mega und du warst ja auch immer also es ging viel um Rudiments und was du früher so geübt hast und wie das ist auf der Hi-Hat anwendest. Das war so ein Ding. Das beobachte ich mittlerweile in deinem Spiel so gar nicht mehr, muss ich sagen.
Ja, ich fand das damals auch ein bisschen, das ging zu weit, weil ich habe einen Schlagzeuger erwähnt, Paco Serri von der
Elfenbeinküste. Über den müssen wir gleich noch richtig reden.
Genau, und der ist halt bekannt dafür, bei dem baut halt alles darauf auf, das ist einfach ein großer Held von mir. Und das wurde irgendwann mal genommen, diese Phrase, und auf einmal ging es sehr viel immer um die Richtung. Das Gefühl hatte ich selber auch eigentlich nie. Und ja, da du jetzt auch sagst,
ja, die Wahrnehmung war schon ein bisschen so, aber du hast es mittlerweile wirklich verändert. Also ich habe mir, wie gesagt, also das ist immer das Schöne, ich in der Recherche sehe ich sowas immer sehr kompakt. Also ich beschäftige mich mindestens einen Tag lang dann nur mit, in dem Fall, Felix Wehrmann.
Du Armer.
Nö, war ganz schön eigentlich. Ich habe auch danach dann, als ich fertig war, bin ich ein bisschen ans Pad gegangen. Aber ist schon so, also du bist ja, wie gesagt, immer noch du, aber du spielst irgendwie, wie soll ich sagen, ja, schon ein bisschen anders.
Um es mit Yvonne Katterfelds Worten zu sagen: Du bleibst immer noch du.
Wunderschön. Ich hatte gehofft, dass wir es schaffen, dich heute noch ein paar Mal zum Singen zu kriegen.
Du meinst, ich spiele anders schon, ja.
Ja, mir fehlt das Richtige. Vielleicht klingt ein bisschen doof und vielleicht ein bisschen reifer.
Ja, also ganz persönlich, wenn ich es mal selber, wie ich die Sache einschätze, hat sich bei mir so in den letzten 3-4 Jahren eigentlich am meisten nochmal getan. Man geht immer durch Phasen, Sachen verändert sich, man spielt mal einen anderen Stick und einfach mal ein anderes Becken und ja, guckt, wie sich Dinge entwickeln.
Du hast jetzt mal in den letzten Jahren auch mal komplett alles neu gespielt.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber es klingt wirklich total doof, aber es ist auch viel wirklich meiner Freundin zuzurechnen, die mich da so ein bisschen echt auch geerdet hat und einfach mir auch wirklich klar gemacht hat, dass ich einfach teilweise auch mein eigenes Klischee bediene am Set. Und dass man einfach mal ein bisschen weiter gucken muss, bisschen frische Luft reinlassen muss und einfach auch mal sich mal wieder einfach weiterentwickelt, wirklich im besten Sinne.
Liebe Hörerschaft, wenn ihr das Gefühl habt, dass die jetzt schon mehrfach erwähnte Lebensgefährtin von Felix Lehrmann irgendwie noch mal ein bisschen näher besprochen werden muss, da habt ihr recht und das machen wir auch noch. Ihr müsst aber noch ein bisschen warten, aber es wird immer interessanter.
Ja, es wird immer persönlicher vor allen Dingen.
Das ist leider Bestandteil dieses Podcasts, aber du bist natürlich jederzeit in der Lage zu sagen, darüber sprechen wir jetzt nicht, dann diskutieren wir ein bisschen drüber, dann schneiden wir es raus und dann geht's weiter. Jetzt, also wer diesen Podcast hört, wer dich in Videos sieht, der kriegt schon mit, du bist ein ausgesprochen humorvoller Typ. Also du lachst sehr viel. Ich habe gerade schon mal sowas wie den kleinen Witz in deiner Diskografie erwähnt. Wo du mitzureden hast, also dein Solo-Projekt beziehungsweise deine aktuelle Band. Also so Platten von dir werden auch gerne mit einem sehr großen Augenzwinkern benannt. Scherze gibt es da viele.
Ich lache selber am meisten drüber, das ist oft das Problem bei der Sache.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also, ja, genau, für wen ist der Humor? Gehört das mit dazu, dass du auch andere unterhalten willst? Also bist du so ein Entertainer-Typ oder ist es eigentlich vor allen Dingen für dich?
Es ist eigentlich für mich wirklich der Fall. Weil ich setze auch nicht voraus, dass das jeder versteht, aber ich kann ja nicht probieren, irgendwie einen Joke zu machen, um anderen zu gefallen. Ist ja auch nicht so, dass ich Schlagzeug spiele, um anderen zu gefallen. Am meisten unterhalte ich mich damit immer noch selber.
Ja. Und am besten. Das heißt, es wäre dir auch egal, wenn du was cool findest und lustig findest, wie du gerade was sagst, machst, dich verhältst und andere finden das nicht so witzig, wäre dir das auch erstmal egal.
Ja, erstmal egal, aber dann muss man natürlich manchmal auch den gemeinsamen Nenner finden. Ja. Du hast auf meine erste Solo-Platte Rimjob angespielt. Genau. Die sollte eigentlich Fimose heißen irgendwie. Und da haben sie mir dann gesagt, das können wir nicht machen, die Platte darf nicht Vorhautverengung heißen. Obwohl 3 von 4 aus der Band deswegen schon mal operiert werden. Ich war es nicht, aber ich sag nicht, wer die anderen 3 sind aus der Band.
Und wie viele Mitglieder hat die Band?
4. Ah, ja. Und deswegen haben die gesagt, dann nehmen wir lieber Rimjob. dann wurde die Platte so gedruckt und dann kam 3 Wochen später der englische Vertrieb, der meinte, seid ihr denn des Wahnsinns?
Und wie heißt sie im englischsprachigen Raum?
Die heißt weiterhin Rimjob.
Und wie verkauft sie sich im englischsprachigen Raum?
Ich hab nie eine Lizenzabrechnung für England bekommen. Okay. Oh, da muss ich nochmal anrufen. Guter Punkt, echt.
Auch über die Platte sprechen wir noch. Ja, du wirst, das ist ganz oft so, wir öffnen unglaublich viele Klammern und die schließen sich aber immer wieder. Keine Angst.
Ja, gut.
Aber was mich, also wenn wir gerade schon über dich und dein Wesen sprechen, was mich wirklich interessiert, kannst du so richtig derbe Beef mit jemandem haben? Kannst du so schreien?
Ne, schreien tue ich nicht, aber ich kann echt sauer werden, ja klar. Und bin dann auch, also dann fällt es mir echt manchmal schwer, so Dinge zu verzeihen.
Tatsache.
Bin sehr nachtragend. Das wäre vielleicht noch eine sehr negative Eigenschaft, die ich vorhin unterschlagen habe. Ja. Bin ultra nachtragend.
Was muss man machen, um sich das zu verdienen?
Ey, keine Ahnung. Also ich kann Geschäftliches und Privates auf jeden Fall sehr gut trennen. Wenn ich irgendwie auf geschäftlicher Ebene mit einem Stress habe, geht's ums Geld, geht's um was auch immer, es geht wahrscheinlich ums Geld, dann kann ich trotzdem mit dem noch weiter befreundet sein, irgendwie als Kumpel. Also ich kann das schon unterscheiden. Wenn einer als Kumpel mich nervt und so, dann können wir auch trotzdem noch professionell im Proberaum.
Das wollte ich gerade fragen.
Funktionieren. Ist,
umgekehrt geht das auch.
Also kannst du mit einem
aus deiner Perspektive Blödmann noch Mucke machen?
Absolut. Dann sonst wäre ich ja arbeitslos.
Okay. So,
kleiner Scherz am Rande.
Mal gucken, aber im Prinzip stimmt. Zu verlaufen. Okay, dann lass mich mal versuchen, dich aus der Reserve zu locken. Ich habe mir 2 Begriffe aufgeschrieben, wo ich dachte, vielleicht kann ich dich damit ein bisschen triggern. Nummer 1, Cajon.
Ja, genau.
Oder besser, wir machen einen Plug und Felix spielt Cajon.
Genau. Ey, Cajon ist ein wunderschönes Instrument. Wirklich, gerade im Flamenco-Bereich, wo es herkommt. Da gibt's einfach richtige Chefs, die das Ding bedienen. Es ist einfach nur leider, was hier in unserem Breitengraden passiert und in Parks, gerade in Berlin, was da an Cajon-Missbrauch stattfindet.
Naja, zumal das Ding hier auch so einen Ruf hat, das fällt mir auch immer wieder auf. Ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin sehr viel an Schulen unterwegs und alle stehen vor mir Cajons, weil alle irgendwie, also die hat so den Ruf, das ist so ein bisschen wie ein Schlagzeug, ist nur viel einfacher, was man einfach verdammt nochmal nicht stimmt. Das Ding kann auch, wenn man will, bumm, tschack machen, aber es ist überhaupt nicht einfacher. Es ist echt ein, also du hast gerade gesagt, die Leute, die es wirklich bedienen können, also man muss das wirklich spielen können. Und in einem anderen Interview hast du von dem berühmten Unplugged-Gig, wo dann der Schlagzeuger sich ans Cajon versetzt.
Ja, und das kommt immer wieder, auch bei Sarah Connor in der Band, das ist so ein Running-Gag, weil es gibt dann auch natürlich zwei, drei, vier Nummern, wo ein bisschen ruhiger vorne und dann kommt sie auch schon immer so, ja, dann kann der Felix mit der Cajon kommen. Also es ist, ich habe großen Respekt vor dem Gerät und es wird halt einfach so rudimentär von Schlagzeugern oft bedient. Ich kann nicht Cajon spielen. Ja. Ich kann das zwar bum bum tschak machen, sieht total doof aus, klingt unterdurchschnittlich und ist einfach nicht gut. Insofern, nee.
Okay, ich probiere es mit dem zweiten. Als kleinen so, der Drama schleppt, aber kann man ja schneiden oder Beat Detective drauf.
Soll es geben, ja. Der Drummer schleppt.
Ah, okay. Der Trigger war jetzt nicht so doll, wie ich gedacht habe. Ich habe mich darauf bezogen, du hast mal in einem Interview mit einem lieben Kollegen von mir so ein bisschen über das Thema gesprochen. Also da hatte ich den Eindruck, dass sich das schon ein bisschen piekt, dass, wie soll ich sagen, es einfach viele in der Profession des Schlagzeugspielens gibt, die den Job manchmal nicht so richtig können und dann eben super viel ihn trotzdem machen und dann im Studio super viel ausgeglichen wird.
Ja, gibt's immer wieder, gibt's schon seit Jahrzehnten auf jeden Fall, dass man einfach immer mehr kaschieren kann mit Aufnahmen, dass man teilweise auch, ja, man kann sich aus Samples auch alles bauen und insofern, ich glaube in den 70er, 80er Jahren wurden auf jeden Fall einige Leute nicht ins Studio gelassen, die heute da freien Zugang rein und raus haben.
Ja, und wenn man mal als Amateurmusiker ein bisschen Erfahrung im Studio gemacht hat und merkt, worum es da echt geht und was man dann alles hört, was man normalerweise nicht so alles hört. Und wenn man dann bedenkt, dass Bands in den 60er, 70er Jahren halt einfach stumpf reingegangen sind, weil es auch technisch gar nicht anders ging und den Shit spielen mussten und am besten noch live zusammen und da durfte sich keiner verspielen.
Aber es ist natürlich auch so, dass sich die einfach Hörgewohnheit des Normalverbrauchers echt auch davon abgewandt hat, wenn sobald was nicht so super auf dem Grid ist, einfach und ein bisschen looser gespielt, dann ist das gleich irgendwie nicht mehr gut.
Ja. Ja.
Da wir machen,
also vor allen Dingen in der Popmusik, ne?
Genau, vor allen Dingen in der Popmusik, ja. Ey, das passiert, ich reg mich darüber schon lange nicht mehr auf.
Okay. Da ist schon eine kleine Entspannung eingetreten. Also das heißt, wenn du jetzt eine Platte eindaddelst und der Produzent sagt hinterher, ah du, das ist mir da hinten zu unteilt, da muss ich nochmal ein bisschen was gerade rücken, da fühlst du dich jetzt nicht total in der Ehre gekränkt.
Da bin ich schon längst dreimal abgebogen mit meinem Auto wieder und raus. Für mich ist eigentlich sowieso, wenn ich aus dem Studio gehe und über das Demo die Drums eingespielt habe, dann ist für mich der Song eigentlich auch schon fertig. Was soll
das da Wichtigste
jetzt
noch drauf, genau, was soll noch kommen?
Schlagzeug war noch schön lauter die ganze Zeit im Mix, eigentlich super geworden, die
Aufnahme. Ja. Okay, also wenn wir jetzt schon, jetzt kommen wir immer weiter in den Bereich des Schlagzeugspielens, dann können wir auch noch ein bisschen weiter nach Nerdistan abtauchen. Liebe Nicht-SchlagzeugerInnen, ihr könnt, wenn ihr wollt, es kurz vorspulen, aber macht mal nicht, das wird trotzdem interessant. Ich habe ja schon anfangs gesagt, wir müssen nochmal drüber sprechen. Es gibt, also in jeder Vita, die man von dir irgendwo liest, gibt es dieses, der Felix hat mit 3 oder 4 angefangen mit Schlagzeugspielen und dann hat er mit 7 Unterricht gehabt. Und dann geht es so weiter in der Erzählung. Aber mir ist das zu kurz erzählt. Also dieses mit 3 oder 4, also mit 4 Jahren war es, glaube ich, dein Onkel mütterlicherseits, das ist gemeinhin bekannt, hat mal Schlagzeug gespielt, deswegen stand auf Omas Dachboden Schlagzeug und du hast deine Eltern bearbeitet, bis die irgendwann dieses Schlagzeug zu dir geholt haben.
Genau, stand zum Kinderzimmer.
Und du drauf dängeln konntest. Unterricht hat zwar aber erst mit 7, das sind ja jetzt erstmal 3 Jahre Differenz. Was ist in der Zeit passiert? War das drauf rumkloppen, wie man sich das von 3-4-Jährigen so vorstellt, oder hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen?
Viel drauf rumgekloppe, auf jeden Fall. Mein Vater hat mir ein paar Sachen gezeigt. Der wäre, glaube ich, früher auch am liebsten Schlagzeuger geworden, insofern.
Na, kein Wunder.
Also, und dann hatte ich auch noch mein anderer Onkel, meine Mutter hat 3 Geschwister, der andere Onkel, der hat mir dann auch ein paar Sachen noch am Schlagzeug gezeigt. Die haben alle auch so ein bisschen hobbymäßig, irgendwie konnte da jeder so ein bisschen spielen.
Ja, oh Gott, ja, klar, der geht immer.
Und genau, und insofern haben sie mir so ein paar Sachen gezeigt und ich habe dann einfach immer mehr Zeit dran verbracht und dann war meinem Vater klar, da müssen wir jetzt mal was machen. Ich hatte sogar 2 Stunden, glaube ich, mit 6 oder sowas bei so einem Klassik-Kumpel irgendwie. Da musste ich auf einmal Traditional Grip, Snare angeschrägt und dann hieß es, okay, wir machen jetzt erstmal nur 3 Jahre nur Snare. Dann bin ich da 2-mal hingerannt und nochmal klar, so ey, das geht nicht. Dann höre ich auf und insofern hat mein Vater dann einfach seinen Bandkollegen Frank Schirmer genötigt, mich zu unterrichten. Ein riesen Steve Gadd-Fan gewesen, der Typ, der hat mir, ich erinnere mich noch sehr klar, der hat jede Stunde immer gesagt, spiel nicht so luschig, du spielst so luschig, spiel klarer. Also einfach, der hat wirklich immer Wert drauf gelegt, dass alles klar artikuliert ist, Sitzhaltung, Stickhaltung richtig und so. Also war schon wirklich, hat mich da auch an das Snare durchgequält, aber hat es einfach noch aufs ganze Set schon ausgeweitet irgendwie.
Hat dich auf jeden Fall geprägt,
würde ich sagen. Ja, super Typ wirklich jetzt. Ich habe nur seit Jahren nicht gesehen.
Wo wir gerade schon bei Einflüssen von anderen Drummern sind und bei so bestimmten Altersangaben, die bei dir immer wieder auftauchen, das ist auch noch so ein Ding, was ich zu kurz besprochen finde. Du hast ihn gerade schon mal kurz erwähnt. In deiner Vita taucht immer wieder auf, dass du mit 11 Jahren, also du selbst sprichst da von einem life-changing Moment, als du mit deinem Vater, ich glaube, war das in Hamburg oder war das in Berlin?
Nee, es war in Berlin.
In Berlin. Die Joey Savino Band gesehen hast, mit besagtem Paco Seri. Genau. Am Schlagzeug und laut deiner Aussage war das so ein totales Ding für dich. Was ist für einen 11-Jährigen, was hat das, warum, was war daran so life-changing?
Also ich habe einfach zu dem Zeitpunkt hat sich mein ganzes musikalisches Universum um Red Hot Chili Peppers und Van Halen und Guns N' Roses und solche Rock. Bands, Mr. Big, Aerosmith und so. Mein Vater, da waren zwar
schon... Es gibt sogar ein Selfie mit dir und Pat Torpy.
Ja, das stimmt. Meine Schwester war der größte Mr. Big-Fan und wir haben die mal abgegriffen. Auch da hat meine Schwester wieder alles gegeben, auf einmal standen wir im Backstage. Schon damals. es gab zwar schon damals so Pat Metheny-Platten, John Scofield-Stuff bei uns zu Hause, aber ich habe das alles immer ein bisschen mit dem Arsch nicht angeguckt einfach. Es war mir zu streberhafte Musik. Steve Vai, Joe Satriani und so Sachen waren auch auf meiner Liste, ganz weit oben. Und einfach, das war das erste Mal, dass ich irgendwie so ein World-Music-Jazz-Rock-Fusion-Konzert gesehen habe. Und dann wirklich, also auch aus heutiger Sicht rückblickend, ist das Joe Savino Syndicate Mitte 90er eigentlich die beste Liveband, die es gegeben hat, aller Zeiten. Und einfach der Druck, der Wind, der da von der Bühne kam, die Freiheit, die da vorherrschte und trotzdem Joe Savino, ein strenger Bandleader, seine Jungs da, durchgecued hat. Und, aber Paco Seris Wind, einfach Dynamik, Ja, der ist immer aufgestanden, wenn er über die Toms gespielt hat, ist er dabei aufgestanden und hat reingerufen und die Jungs angetrieben. So was habe ich einfach noch nie erlebt gehabt. Ich habe jetzt ja auch eine Gänsehaut in dem Moment, wenn ich nur von erzähle.
Das liegt daran, dass er so frisch ist. Ja.
Oder? Ist dir wirklich kalt?
Nein, überhaupt nicht. ja, okay, also das heißt, es war jetzt gar nicht so, dass du ihn hast spielen sehen und gesagt hast, ah krass, die Licks, was er da macht, sondern es klingt es mehr wie diese Gesamtenergie.
Der Band. Ja, ja schon. Ich meine, der Paco Sarri, exzeptioneller Spieler nach wie vor auch, aber schon so, einfach so eine Band zu erleben, die so einen Sound einfach von der Bühne bläst. Ich war auf so vielen Rockkonzerten auch schon vorher und beim Gigs von meinem Vater die laute Gitarre immer sehr genossen. Bei Joe Zawinul im Syndicate in der Band hatte der Gitarrist immer so ein bisschen den Sklavenjob. Der darf keine Akkorde spielen, der darf nur Single-Note-Lines kneten die ganze Zeit. Vielleicht war das auch das Erfrischende, dass ich gesehen habe, so kann es also auch laufen für Gitarristen.
gehst du noch gerne auf Konzerte?
Na klar, unbedingt. Auch der besagte Club Quasimodo in Berlin, in dem das passiert ist. Meine Freundin hat vor Corona den Laden 3 Jahre lang geleitet. Ach, oder 2 Jahre war es, okay, glaube ich. Und das war auch wundervoll. Da gab es dann auch so Momente, dass Billy Cobham da gespielt hat. Und dann hieß es auf einmal, hey Billy, this is my boyfriend Felix, he's also a drummer. Und Billy nur so, hi Felix. Und dann hat er schon wieder mit seinen Augen am Hintern meiner Freundin geklebt.
Netter Typ. Wenn du auf Konzerte gehst, wie gehst du auf Konzerte? Bist du dann schon Musiker, also der das so auf Musikerebene wahrnimmt, oder bist du so Szenebestandteil, so man sieht sich und man kennt sich, oder bist du so der kleine Felix, der so, ja, ein Konzert?
Kommt immer drauf an. Also gestern habe ich die Red Hot Chili Peppers Karten für nächstes Jahr aus Hamburg, für das Hamburg-Konzert aus dem Briefkasten geholt. Da habe ich mich schon gefreut und schon genau gesehen, wie, wenn der erste Ton fällt, ich den Bierbecher in die Luft ausschütten werde und die Party losgehen wird. Ich gehe natürlich auch oft Freunde besuchen auf Gigs und hin und her, aber es gibt noch genug Fanboy-Momente, wo ich mir Tickets kaufe und am Start bin. Und also alles. Ich bin aber jetzt nicht die Jazzpolizei, die mit verschränkten Armen in der Ecke steht und irgendwie die Strichliste führt. Da hänge ich, häng ich lieber an der Bar oder gehe dann lieber raus und rauche.
Wir haben jetzt, also als du dich vorhin beschrieben hast, ist das schon so angeklungen. Du klingst erstmal grundsätzlich wie ein ziemlich disziplinierter Mensch.
Das täuscht.
Ja?
Ja, ja.
Also ganz viele Dinge, was so Pünktlichkeit und so angeht. Aber wie ist es im musikalischen Bereich, also was jetzt zum Beispiel Üben angeht? Bist du, was das Üben angeht, ein disziplinierter Mensch?
Ja, schon, aber ich habe meinen kleinen Übungsschatz, den ich so 30 Minuten bis eine Stunde mache am Tag. Der Rest darum ist einfach, wenn ich hier bin und am Set sitze, dann wird einfach nur gespielt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der Sachen auscheckt und an Mikro-Timing arbeitet oder irgend so ein Quatsch. Ich bin wirklich einfach ein fleißiger Rudiment-Über und habe eine gute Zeit am Schlagzeug. Es klingt ganz doof, aber es ist wirklich...
Nee, es klingt gar nicht doof, weil ich habe, als ich das von dir jetzt auch, also so eine ähnliche Aussage habe ich von dir jetzt im Rahmen der Vorbereitung auch schon mal gehört und ich habe gedacht, das ist ja geil, wie ich. Tatsächlich, das deckt sich total dummerweise, also ich weiß nicht, woran es liegt, aus irgendwelchen Gründen machst du es halt besser als ich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht hätte ich mehr machen sollen.
Vielleicht, wie viel hast du denn, wie viel Schläge du schon gemacht hast in deinem Leben? Weil ich zähle jeden mit.
Ja, Tatsache. Mhm. Da muss ich, das habe ich draußen im Auto auf dem Handy.
Okay, müssen wir dann mal gleich
mal gucken, genau. Wie ist das ansonsten? Weil du jetzt gerade schon gesagt hast, ansonsten bei Disziplin so, nö. Bist du sonst, was ist denn so mit der Lehrmannschen Disziplin?
Nee, also jetzt so in Corona-Zeiten war ich mal wieder sehr froh, mit einer tollen Frau zusammen wohnen zu dürfen, die mich jeden Tag auf die Yogamatte geschickt hat, zum Beispiel, so Sachen. Also ich habe schon sehr, sehr disziplinierte Phasen. Ich habe dann aber auch wieder so Phasen, wo wochenlang nicht passiert. Und
was passiert, wenn nichts passiert? Bist du so mehr Couch-Potato oder?
Ja, schon. Ich bin ein leidenschaftlicher Schläfer. Ich könnte 14 Stunden am Stück schlafen, wenn der Wecker nicht klingelt.
Tatsache.
Egal wie ausgeschlafen.
Das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht.
Ja, ja, doch. Ich kann richtig gut schlafen.
Du bist ja ansonsten, du wirkst immer wie das totale Energiebündel.
Vielleicht, weil ich so viel schlafe.
Ja, das kann sein. Du bist einfach zu ausgeschlafen. Das mag sein.
Genau. Also, es gibt immer was zu tun. Ich gehe sau gerne essen, ich koche sau gerne mit meiner Freundin zusammen so Sachen. Es gibt immer was zu tun.
Mhm. Du hattest ja mal, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, du hattest schon mal vor zu studieren, mhm. ist da nichts draus geworden. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann gab es auch immer wieder mal Phasen, wo du darüber nachgedacht hast, das vielleicht doch mal zu machen. Ich habe auch vielleicht sogar im selben Interview, in dem du damals gesagt hast, mal gucken, was passiert, wenn ich den Junge-Typ-Bonus nicht mehr habe. Ich glaube, auch da hast du erwähnt, du würdest jetzt eventuell nochmal studieren gehen. Hast du nicht gemacht. Jetzt kenne ich so manche, also ich kenne viele studierte Schlagzeuger und ich kenne so einen Typ Schlagzeuger, die spielen fantastisch Schlagzeug auf technischer Art, können alle ihren Weckel wegspielen, gar kein Thema, aber Personality, boah, geht so. Also so, die spielen dann in irgendwelchen hoch angesehenen, aber so Top 40 Bands und eine klingt wie die andere, so, also ein bisschen, wie soll ich sagen, glatt gebügelt vielleicht.
Du kannst so kalt sein, Ben, das wusste ich gar nicht.
Ja, bin ein bisschen gemein. Ich nenne jetzt auch keine Namen, weil alle, die ich treffe, die, bei denen ist das natürlich nicht so.
Genau.
Aber es gibt so ein, ich will es auch gar nicht, ich will das gar nicht
Schlagzeuger immer zu aufgeräumt, zu diszipliniert.
Ja, genau. Also so, wo man sieht, Alter, also der setzt sich ans Set und du denkst, ja, okay, der beherrscht das wirklich, mhm. aber er beherrscht das genauso wie der andere und wie der andere und wie der andere. Ja. Und das ist bei dir jetzt oder auch bei vielen anderen, die ich mir so anschaue, dann eben nicht so. Hättest du Angst, dass wenn du ein Studium gemacht hättest oder wenn du noch ein Studium angehen würdest, gut, das ist vielleicht, also sagen wir mal, du hättest es damals gemacht, hättest du Angst gehabt, dass dir sowas passiert,
so zu werden? Damals wahrscheinlich ja, aber jetzt zurückblickend muss ich sagen, das ist totaler Quatsch. Man kann natürlich nie genug lernen. Es gibt immer Beispiele für Leute, die studiert haben und die dann so ein bisschen gebrochen rauskommen und einfach mehr sich Gedanken darüber machen, was sie eigentlich nicht können. Solche Fälle gibt's auch, aber ich glaube, das wäre früher oder später auch denen passiert, egal ob sie jetzt studiert hätten oder nicht. Der Spiegel wird einem immer mal vorgehalten. Und so viel Ehrlichkeit, man braucht diese Ehrlichkeit und diese Selbstreflexion, um einfach auch weiterzukommen. Ich glaube, bei einigen Leuten, man kann das Instrument einfach so weit treiben, dass es man wirklich auch so spielt, wie man charakterlich als Typ auch ist. Das ist dann der Idealstatus, glaube ich, den man erreichen kann. Und manche Leute erreichen das entweder nie oder sind auch einfach langweilig und aufgeräumt und sauber, sind zu unversaut.
Mhm. Ja, es gibt so einen Musikertypus. Du hast mal irgendwann, also du redest ja gerne von dir auch als innerlich sehr jung geblieben, was ich mit Sicherheit unterschreiben würde. Und du sagst mal irgendwann in einem Gespräch, sagst du, dass das bei Musikern oder auch vielleicht jemand anders sagt das, aber in deinem Kontext jedenfalls, dass es bei Musikern möglicherweise so sei, dass die Musik einen jung hält. Und da habe ich gedacht, ja, bei einem bestimmten Typus Mensch auf jeden Fall. Ich kenne aber auch den totalen Antitypus an ja, Musikern dazu, deswegen, und deswegen benutze ich das Wort zum ersten Mal, nämlich so die Mucker. Mhm. Also in so Bereichen, wo Leute auf so eine ganz aufgeräumte Beamtenart halt so wegmucken und ist auch eigentlich egal, emotional passiert da gar nichts und man macht seinen Job. Also ich kenne auch dieses unglaublich Erwachsene.
Das ist ein schmaler Grat. Ich glaube, irgendwann kann man es einfach verlieren, wenn man sich nicht genug eigene Sachen auch noch betreibt, eigene Bands mit Musik, die wirklich aus einem rauskommen, sondern wenn man sein Leben lang in diesem Bediener-Ding ist.
Und das kann ja schnell passieren.
Das kann
ich meine, wenn du wolltest, könntest du doch deinen Kalender voll machen und einfach mit Jobs.
So. Ja, wahrscheinlich ja. Aber ja, ich bin da auch ganz, ganz vorsichtig und immer auf Zehenspitzen, einfach um die Balance zu halten, dass das wunderschöne Instrument, was ich spiele und mich nach wie vor so gut unterhält, einfach nicht ein reinrassiges Arbeitswerkzeug ist irgendwie.
Ja, der Gedanke, dass man zum Schlagzeug geht und nur denkt, was verdiene ich denn diesmal damit, ist schon blöd.
Ja, ich meine, es gibt auch Touren, die ich gespielt habe und so, da war auch drei Kreuzer, als die vorbei waren, da ging es ganz klar um Schmerzensgeld. In guter Gesellschaft, einfach mit guten Musikern, lässt sich jede Tour mit noch so furchtbarer Musik wirklich sehr gut ertragen, aber manchmal ist gar nichts davon gegeben und dann peitscht man so eine Tour weg irgendwie. Da fällt mir jetzt 3 Wochen mit Haftbefehl im Nightliner ein. Wo nur Drums, nur DJ, 5 und Rapper und ja, und 2 Sekus.
Alles klar.
Wo man so wirklich so völlig im Milieu hängt und danach, boah, ganz tief durchatmen musste erstmal, als der Bus wieder vor der Tür angehalten hat zu Hause.
Wie kann man das vermeiden? Also kriegt man ein Gespür dafür oder muss man erstmal Felix Lehrmann sein, um sich leisten zu können, sowas auch nicht zu machen?
Ja, also Geldgier ist da ganz schlecht auf jeden Fall. Wenn man richtig auf Geld steht, dann ist es schwer, da oft Nein zu sagen. Und ansonsten, gut spielen können.
Ich überlege gerade, also ich weiß, ich habe das Zitat von Joost. Ich überlege nur gerade, wer es ihm gesagt hat. Ich meine, es wäre sogar Udo gewesen. Udo Dahmen, glaube ich. Ich hoffe, ich schmeiße das nicht durcheinander. Ihr könnt es nochmal nachhören. Joost Nickel ist, glaube ich, Folge 6 der ersten Staffel, bin ich ganz sicher. Jedenfalls hat, ich glaube, Udo zu Joost gesagt, pass auf, wenn du jetzt davon leben willst, sieh zu, dass du immer genug Kohle auf der hohen Kante hast, um es dir leisten zu können, eine Tour abzusagen.
Ja, das ist ein guter Punkt leider, ja, ja. Das sollte definitiv gegeben sein. Man darf aber auch gleichzeitig nicht unter Existenzangst leiden. Weil wenn man dann irgendwie wirklich auch so, weil wenn man eine Tour absagt, dann wird man höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal für die Tour auch nicht nochmal gefragt. Also dann ist da jemand anders drin. Insofern muss einem klar sein, wenn so manchmal so Zeitfenster aufgehen, wo einer einem auf dem Schirm hat, ob man das jetzt machen will oder nicht, weil das kann sich ganz schnell wieder schließen.
Mhm. Was ich auch über dich gelesen habe, das fand ich ja total irre, wo wir gerade so über Touren und Absagen und so sprechen. Machst du das tatsächlich alles selbst? Also das Management, die Logistik? Das?
Ja, also ich wüsste jetzt keinen, der das Management besser machen könnte. Ist auch nicht so.
Aber das ist doch eine Menge, oder?
Ist ja aber alles sehr machbar. Oftmals sind logistisch dann nur die Sachen, wie kommt mein Schlagzeug jetzt von A nach B und so. Und das kann ich eigentlich gut selber organisieren. Ich stehe auch drauf, Reisen für mich zu organisieren, weil ich am besten weiß, wie schnell bin ich da und da, wie viel Zeit brauche ich da. Und das müsste ich anderen auch erst erklären. Mhm. Und so Schlagzeuglogistik ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man so eine tolle Firma wie die GEWA im Nacken hat.
Und den schon häufig und gerne besprochenen und auch gerne gegrüßten Artist Relation Manager of the Hearts, glaube ich, nennst du ihn gerne.
Stefan Weiler?
Ja, richtig. Ah, liebe Grüße, Stefan. Entschuldige bitte,
Nico. Und wie heißt der? Nico Nevermann. Ja, Nico ist Nevermann, auch wirklich ein guter Typ.
Ja, ja, den habe ich auch schon mal getroffen.
Der Gott sei Dank jedes Mal ans Telefon geht, wenn ich anrufe. Nico, vielen Dank dafür. Auch wenn es nicht immer nur freundschaftliche Anrufe sind.
Ein Begriff, auch in irgendeiner Vita von dir, nicht in deiner, auf deiner eigenen Seite, glaube ich, egal. Das ist ein Begriff.
Kasper?
Häufiger auch, okay. Aber der war jetzt, den fand ich jetzt nicht hinterfragenswert.
Okay, das war klar.
Da hat sich erklärt. Nee, aber ich habe einen Begriff gelesen, da hätte mich mal interessiert, was du von diesem Begriff hältst. Und zwar ist das der Begriff semi-professionell.
Hm. Ich glaube, den Begriff habe ich auch mal irgendwo benutzt irgendwie. Ja, es gibt, also manchmal.
Gibt es das? Das habe ich mich nämlich gefragt.
Ja,
Was ist denn das dann?
Das ist so, wenn man in Bands spielt oder wenn man nur halbtags Schlagzeuger ist und eigentlich noch einen Dayjob hat und trotzdem ein paar Bands hat, in denen man spielt irgendwie. In meinem Fall war früher semi-professionell. Ich bin zur Schule gegangen und hatte trotzdem die eine oder andere Band, die mal einen bezahlten Gig gespielt hat. So. Mhm.
Genau, das habe ich mich nämlich gefragt. Ich meine, gut, da kann man jetzt ein großes Fass aufmachen. Ja. Was ist dann überhaupt professionell? Mhm. Ja, genau. Ich habe festgestellt, dass ich immer irgendwie zunehmend allergisch auf diesen Begriff reagiere, weil zumindest in meiner Bubble sind alle, die sich als semi-professionell bezeichnen, Leute, die ganz klar Amateurbands haben, aber sich halt für ein bisschen besser halten. Und weil sie wissen, es ist nicht professionell, sagen sie halt, es ist semi-professionell. Und deswegen würde ich von mir immer ganz klar sagen, ja, ich bin ganz klar Amateurschlagzeuger, ob ich jetzt Geld dafür kriege oder nicht. Also das
gut, jeder hat so seine Allergie gegen bestimmte Begriffe.
Aber ich glaube, dieses Thema Professionalität ist ja eh so ein Thema für sich, ne? Gerade in der Musikwelt. Also was ist dann professionell?
Ich bin ein richtiger Profi.
So, ne? Aber warum? Weil ich bezahlt werde? Ja gut, aber da kommt noch viel mehr
dazu. Ich finde auch den Spruch gut, einem echten Profi macht nichts Spaß, finde ich auch oft gut.
Aber ich glaube, da geht es so ein bisschen in die Richtung von diesen sehr erwachsenen Muckern, von denen ich vorhin gesprochen habe, weil da ist genau dieses, Mucke machen ist doch geil, also hör mal, so das ist genau, glaube ich, das, was da vielleicht mal fehlt.
Mag
aber
sein.
Die Kohle stimmt. Um auch die Nicht-DramaInnen wieder langsam hinterm Herd hervorzuholen, ich hoffe, ihr habt nur bis hierher gespult und nicht weiter, lass uns doch noch mal ein bisschen zurück in den, wie soll ich es nennen, Gossip-Bereich kommen. Mich würde mal eine Sichtweise von dir interessieren. Und zwar habe ich festgestellt...
Ich habe nichts gegen Frauen generell, so gehe ich jetzt.
Also. Punkt, dann können wir weitermachen.
Okay.
Über eine konkrete Frau würde ich doch gerne nochmal sprechen. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich in den letzten Jahren, das habe ich immer wieder mal festgestellt, ja zunehmend fasziniert bin von einer deiner Arbeitgeberinnen, und zwar von bereits besprochener Sarah Lewe, besser bekannt als Sarah Connor. Ich habe sie wie die meisten Menschen, gerade die in meinem Alter, so Anfang der 2000er mit, ich glaube, Let's Get Back to Bad Boy so kennengelernt. Das war so ein bisschen mein Eindruck so. Die wollen da irgendwie eine deutsche Christina Aguilera etablieren. So.
Deutsche Christina Stürmer wäre auch möglich.
Tatsächlich, aber das hat in dem Fall mit Let's Get Back to Bad Boy nicht gepasst. Das, egal wie das Song oder wie dieses Image damals war, ich durfte das damals nicht gut finden. Ich war mehr so in der Alternative-Szene unterwegs und das durfte ich alles nicht gut finden.
Absolut.
Dann gab es so, also dann durchzieht ihr Leben so ein, so es gibt dieses öffentliche Ding mit Mark Terenzi, mit im Fernsehen und so, also wirklich was, wo man dachte, ach du meine Güte, jetzt ist sie verbrannt.
Wir dürfen die Nationalhymne nicht vergessen.
Wäre das nächste auf meinem Punkt, ja. Glüh im Glanze, glaube ich, war es.
Also so ein Ding,
diverse. Oh Gott, ja, genau. Diverse andere Fettnäpfchen in irgendwelchen Talkshows, also Sachen, die immer wieder passiert sind.
Und die was hat schon ich dann, Gas gegeben eine Zeit lang.
So, aber was ich wirklich faszinierend finde ist, und das ist mir irgendwann aufgefallen in den letzten Jahren, als sie dann so, vielleicht war es, als sie dann wieder ein bisschen präsenter wurde mit Muttersprache und so. Was ich wirklich faszinierend fand, war, sie wurde eben nicht verbrannt. Also sie ist immer wieder aufgestanden und hat sich in meiner Wahrnehmung total weiterentwickelt. Hat, auf einmal auch irgendwelche Dinge von sich gegeben, wo ich gedacht habe, ja genau, kann ich genauso unterschreiben. Und hat dann, ich sage mal, sie hat es geschafft, von der, wie ich es wahrgenommen habe, vom Christina Aguilera-Klon zu einer wirklich seriösen, und hoch an, also nicht nur an meiner Wahrnehmung, sondern auch wirklich hoch angesehenen Künstlerin und auch Person des öffentlichen Lebens zu werden.
Ja, schön
und
gesagt.
Du warst ja nun die letzten 10 Jahre auch ausgesprochen nah an ihr dran. Wie hast du das empfunden?
Das kann ich nur unterschreiben. Also wirklich, Sarah hat in den letzten Jahren einfach viel, viel erlebt auch. Und ich glaube, so nach der Scheidung von Mark Terenzi und so, wurde ihr auch klar, dass sie sich als Künstlerin, wo soll das hingehen und so, und hat halt wirklich angefangen, eigenes Zeug, ausschließlich eigenes Zeug zu machen und deutsche Texte zu schreiben. Und man hat einfach seit den letzten Platten, seitdem sie auf Deutsch singt, wirklich ganz klar das Gefühl, dass sie das auch wirklich 100% dahinter steht, was sie macht. Das konnte ich, als ich eingestiegen bin in die Band vor 13 Jahren, nicht immer wirklich sagen. Da gab es auch wirklich, glaube ich, ein, zwei Songs oder sogar Platten, wo sie wirklich nicht so begeistert davon war, in welche Richtung das Label sie jetzt drückt. Und hin und her. Sie hat unfassbar sich persönlich weiterentwickelt und die Künstlerin, die sie jetzt ist, das ist wirklich, es ist was ganz anderes. Der Gig Sarah Connor hat sich völlig umgekrempelt irgendwie in den letzten 6, 7 Jahren.
Na und auch der Mensch, oder? Ich
total.
Meine, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, nur das, was man so durch Gossip mitkriegt. Nee. Also ich hätte nicht gedacht, dass Anfang der 2000er, dass ich diese Person, dass ich die mal echt sympathisch finden würde und denken würde, ey, die hätte ich auch wirklich gerne mal im Interview. Also so, das hätte ich, also ich habe schon das Gefühl, dass sie das sehr gereift ist.
Total. Und wir sind uns auch wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr nahe gekommen. Also wirklich sind sehr gut befreundet, eng befreundet, was am Anfang der Zeit einfach nicht der Fall war, weil sie da auch wirklich mindsetmäßig noch ganz woanders war und einfach immer das Popstar-Image anders verkörpern musste. Sie ist völlig entspannt und gesettelt und man hat wirklich das Gefühl, sie ist im Reinen mit sich irgendwie. Die beste Chefin, die ich mir vorstellen kann, muss ich wirklich so sagen. Nicht nur, dass sie einfach eine höllische Sängerin ist, die gegen so eine große Band, die sie sich da hält, einfach ansingen kann.
Was ich auch immer wieder so krass finde, oder? Diese junge Frau aus Delmenhorst, die echt so einen wegsingt. Und das muss man ja wirklich sagen. Also wann immer sie hat mal irgendwann, das egal, ich bewerte das jetzt nicht, sie hat mal irgendwann Son of a Preacher Man gecovert. Und zwar ziemlich original. Also ja. Das war wirklich eine 1:1 Kopie, aber sie hat wirklich geil gesungen.
Ja, aber von so Sachen löste sich jetzt. Eigentlich hat man jetzt mittlerweile das Gefühl, dass er aus allem dann ihre eigene Version macht. Aber ja. Es gab halt auch Phasen, da war das nicht der Fall. Aber es ist toll zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht mit ihr. Und
auf jeden Fall.
Und im Prinzip bin ich der längste Mann in ihrem Leben. Länger als jeder Freund und Ehemann, mit dem sie hier zusammen war.
Wie läuft denn das so, wenn man so mit der Band auf Tour ist? Hängt man dann echt noch hinterher, also auch mit Sarah ab? Oder ist
ja,
das so
schon.
Ein bisschen so Tatsache?
Die letzten Jahre hat sie das auf jeden Fall sehr forciert. Ja, ja. Es ist immer guter Hängen bei ihr im Raum nach dem Gig.
Ja,
wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, dann muss man spätestens am nächsten Tag dann auftauchen. Sarah ist ein toller Hängen, wirklich. Ich liebe sie von ganzem Herzen.
Schöne Grüße an der Stelle. Aber ich will noch nicht ganz davon weg, aber ein bisschen von der Person ist mal weg. Du solltest jetzt dich ja auch nicht um Kopf und Job reden. Irgendwie kriegt man das immer nicht so richtig mit, wenn man von draußen drauf guckt. Was genau, abgesehen vom Offensichtlichen, ist denn dein Job bei Sarah Connor? Schlagzeug spielen, das ist klar. Aber Tour-Drumming, Bist du auch im Studio? Bist du der Drummer oder gibt es da auch andere auf Platten und so?
Es gibt auch andere auf Platten. Das ist immer produzentenabhängig. Ich habe jetzt gerade hier letzte Woche den neuen Weihnachtssong eingespielt. Wir sind im November jetzt hier, weil sie das aufnehmen. Und genau, also es passiert immer wieder. Ich habe jetzt für die letzte Platte auch 3-4 Nummern eingespielt. Aber genau, es kommt immer wieder vor. Für die letzte Platte ist sie, glaube ich, auch mit einem Produzenten nach Nashville geflogen und haben da mit den Lokalen, da muss er natürlich nicht ihren Drummer mitnehmen. Sowas passiert. Auf ist das Tour blöd? Bin ich immer dabei. Nee, man muss das ganz klar unterscheiden. Ich habe auch schon für genug Bands mit festen Drummer eingespielt auf Platte. In manchen Fällen wusste der Drummer wahrscheinlich auch gar nichts davon. In diesem Fall weiß ich's.
Okay. Ist super, wie du auf dem Song gespielt hast. Ja, krass, hätte ich gar nicht gedacht.
Das habe ich gestern gespielt.
Okay.
Nee, das ist total cool. Das muss man unterscheiden. Solange ich live ihr First Call bin, ist alles gut mit mir.
Okay, ja. Also ist jetzt nicht so, weil ich habe schon gedacht, so, naja, du spielst jetzt immer mit ihr und dann kommt ein neuer Song und dann musst du dir erstmal reinziehen, was der andere Drummer da an Drums gemacht hat.
Das passiert, aber oftmals ist dann auch irgendwas Programmiertes, was ich mir reinfahren muss und das gut klingen lassen muss.
Aber immer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du machst das schon immer auf dem Akustikset, oder?
Ja.
Also, dass du dann irgendwann irgendwelche Samples mal abfeuerst, ist eigentlich nicht so.
Bei Sarah nicht, nee. Da haben wir auch eigentlich alles immer ohne Klick gespielt, komplett ohne Einflieger. Bis auf die letzte Tour, wo sie sich vorgenommen hat, noch 5 Streicher aus London einzufliegen. Und da haben wir bei den Proben schnell gemerkt, dass die Streicher halt nicht gegen die Band anhalten können. Insofern kamen die noch gedoppelt vom Band und auf einmal war die ganze Show auf Klick. Ah. Aber eigentlich völlig klickfreie, Backing-Track-freie Zone.
Krass, echt?
Immer. Ja,
super. Das gibt's noch?
Das gibt's noch und das macht enorm Spaß.
Ja, das glaube ich absolut und ich finde auch, dass man das hört. Ich habe mal völlig irritiert festgestellt, ich war mal auf einem Rockfestival, ich habe vergessen auf welchem. Ich weiß nur noch, dass Main Act am Sonntag die Toten Hosen waren und ich bin jetzt nicht so ein Hosenfan. Und Freunde von mir wollten aber unbedingt hin und wir haben das ganze Wochenende Rockbands gesehen. Sportfreunde, Stiller, bekanntere, unbekanntere, härtere, nicht so harte. Und dann haben irgendwann die Hosen gespielt am Sonntagnachmittag und die haben auf einmal ganz anders geklungen als die ganzen anderen Bands. Ich habe nicht verstanden, warum. Und irgendwann habe ich es verstanden. Das war die erste Band an dem ganzen Wochenende, die ich komplett ohne Zuspieler gehört habe.
Okay.
Und das hat dann hat es auf einmal einen totalen Wert gehabt und haben erstmal gemerkt, was sie da machen. Und selbst bei den Sporties kommt dann die Melodie von, also so irgendwo ist da immer noch ein Klick dabei. Und auch bei den harten Mesh-Vögeln. So, und das war dann die erste Band, die wirklich ohne Zuspieler gespielt hat. Und das hat man total gehört.
Ich wollte jetzt schon sagen, warum Richie kann der überhaupt auf dem Klick-Track spielen?
Vielleicht liegt es daran, man weiß es nicht genau.
Oh Mann, hoch soll er leben.
Ja, auf jeden Fall.
Ein Glora hier.
Auf jeden Fall. Ja, wie ist denn das bei anderen Projekten so? Also zum Beispiel habe ich ja auch mit totaler Überraschung irgendwann mal davon gelesen, dass Felix Lehrmann auf einmal bei den Flower Kings spielt. Ja, und genau. Im Gegensatz zu dir kannte ich die Flower Kings vorher. Allerdings, ich war mal sehr großer Dream Theater Fan. Dadurch bin ich auf Transatlantic gekommen, wo Ryan Stolt auch mitmacht.
Wahnsinn,
und dadurch habe ich mir dann meine Flower Kings Platte gekauft, fand das ganz gut. Und dann auf einmal spielte Felix Lehrmann bei den Flower Kings. Und dann habe ich mir deswegen die Banks of Eden gekauft, weil ich dachte, das will ich hören.
Banks of Eden.
Okay, das ist der interne wahrscheinlich. Ja, laut Wikipedia spielst du doch immer noch.
Nicht mehr. Seit 2-3 Jahren bin ich nicht mehr dabei. Ja, der Keyboarder wurde auch ausgewechselt. Aber die Flower Kings haben eine sehr lange Geschichte mit bisschen Spinal Tap mäßig. Die hatten ganz, ganz viele Schlagzeuger.
Ja. Ich glaube, 8 Stück. Die Größe ist ja vor allen Dingen mal wirklich der Gitarrist.
Und, ne? Das ist seine Band. Ja. Reunes Band, genau. Und ich habe 5 Jahre war ich in der Band. Ich glaube, ich war wirklich der am längsten wenigsten dabei war von allen Schlagzeugern. Aber trotzdem.
Schöner Ausdruck.
Das war klar. Die Halbwertszeit in der Band ist gering. Aber es war super toll, super schön mit aber auch der eigenen Band, in dem Moment war es das wirklich, mit einer eigenen Band um den Globus zu fliegen, einfach ist toll.
Ja, war das tatsächlich, das habe ich mich nämlich auch gefragt, war das so wirklich so eigene, also du warst richtig Bandmitglied?
Ja, ja.
Also so richtig mit, ich bin jetzt part of the Band,
genau. Und
darf auch mal hier und da ein bisschen was dazu sagen, was wir da eigentlich gerade tun.
Total, ja.
Ach cool.
Das war wirklich, hing ich da in dem schwedischen Prog-Universum auf einmal drin. Ich habe mit Reuner auch eine tolle Platte mit John Anderson, dem Yes-Sänger.
Das habe ich leider erst im Rahmen der Recherche mitbekommen, aber ich habe mir das tatsächlich auch streckenweise angehört und werde mir das noch mehr anhören. Und ich meine, du hast mit John Anderson eine Platte gemacht, ne?
Also es ist so, und auf einmal öffnen sich da so Touren und wir waren auch zusammen mit der Neil Morse Band auf Tour. Auf einmal hängt man einen Monat mit Mike Portnoy im Nightliner und sowas. Das war schon lustig, weil ich vorher keine Berührungspunkte mit dieser Prog-Welt hatte und auf einmal hing ich so mittendrin.
Ja. Ja.
Super.
Die ist zwar schon bekannt, aber ich finde die Story, wie du an Flower Kings gekommen bist, so ja. schön. Magst du dich nochmal kurz erzählen, wie das kam?
Ich habe eine E-Mail bekommen, einfach, hello, we are the Flower Kings from Sweden looking for a drummer.
Die du erstmal weggeschoben hast.
Ja, weil da waren ein paar Links aufgeführt und Flower Kings, was soll das denn sein? Den hätte nicht mal ich mir ausdenken können, so einen schlappen Bandnamen.
Ja, 60s Coverband. So.
Ja, da habe ich wirklich erstmal eine Woche nicht reingehört. Und dann kam, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann nochmal eine Mail kam, hey, did you get the mail? Ich glaube, so war's. Und dann habe ich es aufgemacht mal und war so, oh, okay, ach, die gibt's ja auch schon seit 20 Jahren. So. Alles klar. Und dann zum Hörer gegriffen. Und irgendjemand in Schweden auf einer Party hat den Tipp gegeben an Jonas Reingold, den Bassisten. Hier, hör den mal an. Und dann hatte ich eine Mail da. Und die Jungs haben mich einfach eingeflogen für die Aufnahmen zur nächsten Platte. Die haben eigentlich die Katze im Sack gekauft, wenn man so will.
Was ja mal auch bei der Mucke echt eine Ansage ist, ne?
Ja, haben drauf vertraut, dass das weggeknetet wird irgendwie. Und ich weiß noch, ich war vorher im Urlaub mit meiner
damaligen Freundin. Das war besagte Banks of Eden
Platte. Ja, ja. Ja. War irgendwie 3 Wochen Urlaub und das hatte das Material auch nicht mit in Urlaub genommen. Wir hatten dann einen Tag noch zu Hause, bevor ich nach Schweden geflogen bin und habe dann auch dieses Paket aufgemacht mit 5 CDs voller Demos und ungeraden Takten und ich war nur so, oh scheiße, wie soll denn das klappen? Auf jeden Fall. Und habe mir dann auch wirklich noch eine Nacht- und Nebelaktion einfach alles durchgehört und probiert, wenigstens in Echtzeit grobe Fahrpläne zu erstellen und komme dann auch im Studio an und stelle fest, dass ich eigentlich der Beste, am besten Vorbereitete bin.
Ding! Da ist es wieder.
Insofern, wir waren dann, glaube ich, irgendwie 2 Wochen im Studio und das ist alles vor Ort entstanden
und arrangiert worden. Das hat dann ja auch so gut geklappt. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die dich jetzt wirklich konkret eigentlich erstmal nur für die Platte haben wollen.
Ja, genau.
Und hinterher kam dann die Idee, ey Mensch, wollen wir nicht das Ganze ein bisschen dichter machen?
Genau, ja, ja. Ich habe auch noch eine zweite dann mit denen gemacht, ja. Irgendwie. Desolation Road. Das sind alles Namen. The Desolation Rose heißt sie, glaube ich.
Ey, wir nennen heutzutage mal eine Platte oder eine Band. Ich meine, du kennst das Problem. Es ist einfach nicht so einfach. Ja? Und selbst die Band, auf die wir jetzt auch gerne mal zu sprechen kommen können, selbst die gibt es, habe ich recherchiert, noch ein zweites Mal auf dieser Welt, allerdings sehr weit weg und auch nicht mehr so aktiv.
Das haben wir auch sehr spät erfahren.
Ja, der Name der Band ist Bleach Boys. Nein, das stimmt natürlich nicht, das wäre er mal gewesen. Nein, der Name der Band ist Marriage Material. Ja. So heißt auch die Platte,
genau.
Die ihr gemacht habt. Und das hast du gemacht mit deinem Kumpel Thomas Stieger, mit dem du ohnehin sehr viel machst. Der spielt auch bei Sarah.
Genau.
Mit dem machst du also oft Kram.
Mit dem hänge ich auch hier in dem Studio zusammen drin, in dem wir gerade sitzen.
Alright.
Genau, wir spielen vielen Bands zusammen. Steht
Thomas Stiegers Bass, cool.
Und Thomas Stieger
sein hat auch mal bei deinem Vater gespielt, ne? Oder spielt.
Also der hat auf der Platte gespielt und ja. Der hat auch ein paar Live-Gigs. Die letzte Platte hat er gemischt von meinem Vater.
Ach, okay. man muss ja alles können. Dann ist noch Arthur Mekele, habe ich richtig ausgesprochen?
Mekele
dabei, der auch bei Sarah spielt. Mhm. Und auf eine ganz abgefahrene Art Gitarre spielt, finde ich sehr geil.
Ja,
Finnisch. Und das fand ich sehr, Finnisch wahrscheinlich. Und das fand ich ganz schön. Raphael Meinhardt spielt Marimba. Ich fand es insofern lustig, weil ich habe den Namen gelesen und dachte, Meinhardt. Ich kenne nämlich seinen Vater.
Ja, alles klar.
Günther Meinhardt. Also kennen über 15 Ecken und über den Job und so, aber der macht das Austrian Percussion Camp jedes Jahr. Dadurch haben wir Kontakte.
Da habe ich auch schon mal den Rauchmelder ausgelöst.
Ja, komisch. Was ist denn da für ein Alarm? Ja, Felix ist da. Genau. Und ihr macht, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was ist.
Genau, es ist eine wundervolle Band, die ich da mit Thomas ins Leben gerufen habe. Wir wollten eigentlich erst ein Trio sein mit Raphael Meinhardt, besagtem, an Vibraphon und Marimba. Und haben schnell festgestellt, das ist ein bisschen dünn besetzt. Alle harmonische Last liegt bei dem armen Marimba-Mann hauptsächlich
auf den Schultern. Und das nehmen die am Schlagzeug auch noch.
Genau, dabei ist aber Marimba, Vibraphon eigentlich auch ein Schlaginstrument. Also wir haben gemerkt, es braucht noch eine Klangfarbe und haben einfach den besten Gitarristen, der uns einfallen konnte, dazu geholt. Arthur Mekele, der wohnt in Leipzig. Raphael hat damals auch noch in Berlin gewohnt. Der ist jetzt wieder in Graz zurück, weil er gerade Vater geworden ist.
Herzliche Glückwünsche und schöne Grüße an der Stelle.
Hell yes. Genau. Und wir sind dann wirklich zu viert ins Studio und haben die Platte aufgenommen. Jeder hat seine besten Songs mitgeschleppt und angebracht und haben das gemeinschaftlich vor Ort einfach zusammengeschnürt und hatten einfach eine großartige Zeit zusammen und wir hängen alle da gleich beteiligt drinnen am Ende des Tages.
Das ist also richtig Band.
Das ist eine Band. Genau, es steht und fällt mit der Motivation aller. Und da ich der Bandchef bin mit Thomas zusammen, ist eigentlich unsere Aufgabe, die Jungs bei Laune zu halten, zu motivieren und einfach für gute Stimmung zu sorgen. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und wir planen jetzt schon, die zweite Platte aufzunehmen.
Yes. Es gibt das ein paar Live-Gigs, die jetzt kommen. Und, du und Thomas ist jetzt im organisatorischen Sinne die Chefs. Ihr habt ja, glaube ich, auch, ihr beiden habt, glaube ich, auch den Deal unterschrieben.
Genau.
Ja. Aber musikalisch seid ihr da eine Band und gleichwertig unterwegs.
Absolut gleichwertig unterwegs. Ja, ja, ja.
Geil, ich mag diese die Idee von dieser Atmosphäre total. Also dieses man hat wirklich eine Band, man hängt mit Jungs ab, die man mag, die musikalisch auf einer Wellenlänge sind.
Das ist eine Entscheidung, auf jeden Fall, die man proaktiv treffen muss, die wir jetzt gemacht haben. Und gucken, wo man den Spaß hintreiben kann. Wir sind auf jeden Fall gewillt, nicht locker zu lassen, bevor es die Grammy-Nominierung gibt.
Bevor ich ganz kurz über diese Band weiterrede, muss ich einmal kurz was Doofes sagen. Und ja, ich hoffe, du bist mir danach nicht böse. Ich rutsche mal ein bisschen weg.
Ich freue mich.
Ich habe mir natürlich, auch als sie erschienen ist, deine erste Platte Rimjob angehört. Mhm. Das war natürlich klar, dass wenn jemand wie Felix Lehrmann eine Soloplatte rausbringt, dass ich mir die anhören muss. Und was da, abgesehen mal davon, dass ich großer Fan von Klaus Fischer bin, was mich sehr gefreut hat, dass er da zusammen spielt. Ich fand auch musikalisch absolut, also gerade was zwischen dir und Klaus passiert, absolut krass und beeindruckend und richtig mega. Ich muss aber sagen, dass ich sie mir auf eine gewisse pflichtbewusste Art angehört habe. Also am Ende des Tages hat mich die Platte musikalisch nicht so gepackt. Also auf
das
so höhere Art. Lustigerweise, und das kommt wirklich selten vor, hat die Zeitschrift Jazz Thing in einer Kritik mal, in einer sehr wohlwollenden Kritik, für Jazz unglaublich wohlwollend aufgenommen. Aber die haben, ich habe mir das mal aufgeschrieben, das fand ich, das hat sehr aus mir gesprochen. Ich zitiere mal aus dem Jazz Thing. Was normalerweise nicht gerade zur großen Auszeichnung gereicht, darf hier durchaus als Kompliment gelten. Denn Lehrmann und seine Freunde legen eine Spielfreude an den Tag, die vergessen lässt, dass hier musikalisch nichts Neues passiert. Und ich, also aus meiner Wahrnehmung trifft es das ganz gut. So, jetzt höre ich mal auf, etwas Blödes zu sagen, weil ich hoffe.
Ich glaube, da fiel auch das Wort Testosteron-Jazz in der gleichen Kritik.
Ja, das kann sein.
Das fand ich auch sehr treffend.
Betitelt. Aber jetzt sage ich ganz schnell was Gutes, um das wieder wegzumachen. Das aber Ganze.
Entspannt, alles gut.
Das Thema habe ich bei Marriage Material nämlich gar nicht.
Ja.
Ich habe mir die natürlich, also deine Social Media Kanäle waren voll davon, man konnte nicht übersehen, dass die Platte rauskommt, und ich habe sie mir angehört. Ich habe es mir in Vorbereitung hierauf noch mehrmals angehört und die holt mich musikalisch total ab.
Gott sei
Dank. Na klar, passieren da Sachen, die Mucker auch geil finden. Mhm. Das kann man sich auch gut mal anhören, wenn man einfach mal einen geilen Schlagzeuger oder eine geile Rhythmus-Section, einen geilen Gitarristen, einen geilen Bebophonisten hören, Marimba-Spieler hören will.
Beides, ja.
Aber was da musikalisch, atmosphärisch, auch improvisatorisch passiert, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Man hört es wirklich vielen gerne Dank. An. Muss ich wirklich sagen. Also in dem Sinne würde ich mich extrem freuen, dass auch bald mal live zu sehen. Das wäre total toll.
Das wird
toll.
Passieren. Wir haben auf jeden Fall ein paar Gigs in der Mache, die dieses Jahr noch passieren.
Tatsächlich.
Im Januar sind wir auch noch unterwegs, Februar. Ja.
Und umso schöner, dass du von der zweiten Platte sprichst.
Ja, ja, den müssen wir machen. Ich habe gerade eine Förderung beantragt. Hoffentlich kommt die. Da können wir die ganz schnell machen sogar.
Yeah. Ja, mega.
So eine Scheiße.
Also in dem Sinne auf jeden Fall großen Glückwunsch zu dem Projekt. Das war eine sehr gute Entscheidung. Also ich habe es schon sehr
gefeiert. Ich muss ganz kurz dazu sagen, das Rimjob damals ist auch unter ganz anderen Gesichtspunkten entstanden. Das ist eine große Jam-Platte, die entstanden ist mit vier Typen in einem Raum. Und wir haben einfach die besten Takes für die besten Songideen rausgesucht. Und Marriage Material ist ganz anders entstanden und mit wirklich... und die Songs sind auch eine ganz andere Sphäre, auch wie du schon gesagt hast, eine ganz andere Tiefe. Da steckt hundertmal mehr Aussage dahinter. Ja. Ich möchte die Rimjob-Platte trotzdem nicht missen.
Auf keinen Fall.
Ich bin so froh, dass ich die gemacht habe.
Ich will mich auch nicht falsch ausdrücken.
Die hat
auch absolut ihren Wert auf eine Art, aber eben so, dass ich mir denke, ich habe mal wieder Bock. Also beispielsweise Fatih Klopf zum Beispiel. Die erste Nummer auf der Rimjob ist so, da höre ich dich so Kodajuta spielen und das feiere ich auch echt, wie du das spielst und wie ihr das spielt. Und dieses Riffing finde ich auch geil. Aber ist halt nicht so, dass ich denke, so habe ich mir das einmal angehört, habe ich mir unbedingt nochmal an. Und das habe ich bei Marriage Material eben schon.
Okay.
Und auch so, dass ich denke, ich habe gerade gar keinen Bock, mir geiles Schlagzeug anzuhören, darum geht es mir gerade gar nicht. Ich will nur Mucke hören, dann höre ich mir die Marriage Material auf jeden Fall an.
Alles richtig gemacht. Yes.
Also ich hoffe, dass es anderen auch so geht. Große Empfehlung, ihr werdet nicht dann vorbeilaufen können, wenn ihr auch nur einmal Felix Lehrmann googelt. Und natürlich verlinke ich den ganzen Kram auch nochmal in den Shownotes.
Cool.
Als ich über die Platte gelesen habe, bin ich über eine Sache gestolpert, die mich immer interessieren würde. Ist jetzt gar nicht so reinbezogen auf Marriage Material, aber ich nehme es mal als Aufhänger. Ihr habt ja auch ein paar Gäste auf der Platte.
Mhm.
Ne? Also Rani Krija, mit dem du auch bei Sarah Connor spielst, der aber ganz nebenbei auch noch bei Sting Percussion spielt.
Unter anderem
und. Spielt ein paar Percussions. Kurt Rosenwinkel spielt mit. Julian Bromer Wasserfuhr haben Guest Appearances. Und als ich das so gelesen habe, ist mir aufgefallen, siehste, ich wollte schon immer mal wissen, wie läuft denn sowas mit so Gastauftritten? Also wie ruft man die denn an und sagt, ey, ich habe da eine geile Platte, hast Bock zu spielen? Und sagen, ja klar, ich mach das. Oder bucht man die, hier hast die Tacken und mach mal.
Das sind schon alles Leute, die da Guest-Appearances haben, die, mit denen ich wirklich auch befreundet bin, einfach. Und insofern ruft man dann da an und sagt, hast du Bock, ich habe hier eine Nummer, da würde es super drauf passen. Und im besten Fall sagen sie ja, auf jeden Fall. Klar, ja, muss man immer über Kohle sprechen, aber das gehört dazu.
Ist der Job,
klar. Ja, ja. Und dann aber, dann overdubben die bei sich zu Hause. Rosenwinkel hat bei sich aufgenommen. Rani haben wir abgefasst, da war der mit Dominik Miller in Berlin.
Das habe ich gelesen, da dachte ich auch so, Tage ach so, gespielt. Er war gerade mit Dominik Miller, dem Sting-Gitarristen, unterwegs. So.
Genau, und dann haben wir das im Jazzclub A-Train hier, da war alles schon aufgebaut. Und da haben wir dann einfach nur den Soundmann bekniet, dass er mitkommt und dass er die Kanäle in unsere Soundkarte abzwackt. Und dann haben wir Rani da einfach an seinem aufgebauten Setup aufgenommen. Über ein paar Nummern spielen lassen. Ja, aber man schickt das Zeug hin und im besten Fall machen kommen gute dann Takes wieder. René Decker auch, der auch bei der GEWA saxophonmäßig hat tolles Mundharmonika-Solo gespielt hat.
Das habe ich, genau. Das war tatsächlich einer der größten Huch-Momente, als ich die Platte gehört habe. Und auf einmal ist da Mundharmonika-Solo. Ja, what? Was ist denn da los? Wir haben das jetzt ja schon mal so kurz vorhin besprochen, aber wir müssen mal jetzt der Realität mal total ins Auge blicken. Du warst mal the young gun of the German Drama Scene. Langsam bist es aber nicht mehr. Du gehst hart auf die 40 zu, wenn ich das so sagen darf. Glaub mir, es wird alles besser. Du bist mittlerweile ein anerkannter, seriöser Bestandteil der deutschen und natürlich auch internationalen Musikszene. Wie ist denn jetzt so dein Blickwinkel auf die Entwicklung der jungen Musik und vor allen Dingen natürlich auch Drummer-Innen-Szene? Beobachtest du das und wie nimmst du das wahr?
Also ich finde es toll, dass die wirklich da so lebhaft die nächste Generation nachkommt. Wirklich jetzt. Gibt viele tolle Spieler und Spielerinnen, auch find's toll, dass man immer mehr Frauen sieht, einfach gerade so Leute wie Annika Nillis haben einfach da wirklich nochmal jetzt für die neuere Generation den Weg geebnet.
Ja, da macht doch tatsächlich YouTube viel, oder? Also man erlebt unheimlich viele Drummerinnen, und Annika ist ja auch sozusagen aus YouTube in die Hände von
so viel mehr als das, ja. Aber ich find's toll zu sehen. Es gibt natürlich wirklich eine Entwicklung zum, also so die Konzentrationsspanne der jüngeren Leute ist nicht mehr, hat sich auf jeden Fall verändert. Es gibt manchmal Schlagzeuger, die sehe ich irgendwie, da gehe ich zum Konzert, höre mir die an und merke, dass die wirklich bei 2-3 Nummern oder 2-3 Momenten an dem Abend wirklich scheinen und echt das Blaue vom Himmel spielen und einfach die Band beleben, aber oftmals Probleme auftauchen, das über 1,5 Stunden den ganzen Abend zu halten, einfach. Ach, so. Die Spannung. Sowas sehe ich gehäufter bei jüngeren Leuten einfach. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Entwicklung. Man ist so gewohnt, sich 15 bis 60-sekündige Clips anzugucken und seinen Kram da unterzubringen. Aber dann, wenn man das mal auf eine längere Zeit stretchen muss, wird es einfach schwieriger. Das ist was ich sehe, aber ich sehe halt auch wirklich viele, viele tolle Spieler und Spielerinnen, die danach kommen und machen mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen um die kommende Szene.
Hast gerade so einen Hot-Tipp?
Ja, also Hot-Tipp Noah Fürbringer ist natürlich ein Hot-Tipp von mir, auf jeden Fall auch ein guter Freund,
zaghafter
Spieler. Ja, der ist jetzt gerade hierher gezogen, in der schlimmsten Zeit ever, Corona hier irgendwie. Um den mache ich mir gar keine Sorgen. Nicolas Vicaro, ein Typ aus Paris, den habe ich gerade vor 2 Tagen mit Mike Stern in Dresden gesehen. Das ist ein Wahnsinnsspieler. Der ist auch nur, glaube ich, 2 Jahre jünger als ich. Aber der, warum auch immer ich ihn dann zur jungen Szene zählen würde.
Na, wahrscheinlich, weil man ihn vorher nicht wahrgenommen hat. Ne?
Ja, mag sein. Ja. Aber der ist wirklich, der ist eigentlich so der Teuflischste, der gerade rumrennt.
Ich hatte gehofft, dass du Noahs Namen nennst, weil ich habe Noah letztens getroffen und wir haben natürlich auch schon vereinbart, dass wir uns auch mal treffen und mal drüber sprechen, wie es denn eigentlich für die aktuellen jungen Spieler so ist. Gibt es eine Art der Entwicklung, die du dir für dich wünschen würdest, so in der nächsten Zeit?
Ja, ich meine, also für mich wäre es traumhaft, wenn man einfach die eigene Band, die eigene Musik weiter vorantreibt. Und ich genieße es so sehr, Hired Gun zu sein und mit all den Leuten zu spielen, mit denen ich spiele. Das ist toll. Ich liebe die Abwechslung. Aber dass man den Fokus einfach ein bisschen mehr darauf richtet, auf eigenen Kram und all das andere, was ich so mache, immer mehr so ein bisschen einfach als Begleiterscheinung wird, dass man ein bisschen den Fokus switcht. Mal gucken, wie man das anstellt, aber das ist für mich eigentlich so, das wäre toll, wenn das geht. Ansonsten, ey, wenn alles so bleibt, wie es ist, wäre es mindestens genauso gut.
Ja. Na gut, aber für die Entwicklung hast du den ersten wichtigen Schritt mit Marriage Material schon mal gemacht.
Ich denke schon. Ich bin gespannt, wen wir als erstes feuern von der Band. Weil da freue ich mich schon drauf.
Sag mal, wie lange spielst du eigentlich schon bei uns? Heute mal nicht mehr mitgerechnet.
Genau. Heute zum letzten Mal dabei. Für Sie.
So, wieder ein paar Klassiker abgefeuert. Wunderbar. Wenn ich darf, ich komme gleich zu meiner einzigen und wertvollsten Rubrik, die diesen Podcast traditionell auch beschließt. Allerdings dauert sie so lange, dass, also jetzt sind wir quasi gerade so kurz vor der ersten Hälfte angekommen. Gut, aber wenn ich darf, würde ich gerne noch mal einen ganz kurzen Schwenk doch noch mal in dein Privatleben machen. Ich habe es ja vorhin schon leicht angedroht. Ich habe vorhin schon gesagt, dass du hier in Berlin mit deiner Freundin lebst, die du auch schon häufiger benannt hast, die einen nicht ganz unwesentlichen Einfluss auf dich zu haben scheint.
Leider aber, ja, traurig aber wahr.
Traurig aber wahr. Ich habe aber auch festgestellt, dass, also es gibt so ein paar Sachen, die ich auch aus mehreren Quellen, deswegen nehme ich an, es stimmt alles, weiß. Und zwar weiß ich erstens, dass sie sehr jazzaffin ist und dich auch sehr mit News aus dieser Szene versorgt.
That's right.
Und ich weiß, dass sie eine, und das hast nicht nur du gesagt, eine offensichtlich mehr als hervorragende Köchin ist, der du gelegentlich als Sous-Chef dienen darfst, aber die auch schon andere Gäste in Verzückung gebracht hat. So richtig viel mehr. Achso, genau. Und ich weiß noch, dass der Titel Marriage Material auf ihr Mist gemacht
hat. Ja, das stimmt. Ich wollte, glaube ich, einfach nicht, dass die Platte Bleach Boys heißt.
Naja, und dabei ist es gelogen. Ihr seid gar nicht mehr so Marriage Material, weil ihr seid alle vergeben. Oder fast alle.
Das stimmt. Ich glaube, Thomas ist noch Single auf jeden Fall.
Okay, Thomas Stieger ist noch Single,
Leute. Haben.
Der sieht auch wirklich, das ist ein netter Typ, der sieht wirklich gut aus. Aber so richtig viel mehr weiß man eigentlich nicht. Was auch immer du nicht erzählen möchtest, darfst du gerne nicht erzählen. Ich habe auch gar nicht so viele Fragen. Aber eine Frage wäre zum Beispiel, hat die einen Namen, den du erzählen darfst?
Naja, den würde ich jetzt wirklich weglassen.
So, also.
Obwohl Felix, er einer der schönsten Namen
ist. Ja, das ist schlimm, das ist schlimm. Aber ich finde Felix Freundin auch einen sehr schönen
Namen. Ja, es ist Namen. Furchtbar, das immer so zu sagen, aber das ist...
Ich finde es gut, ich finde es auch richtig.
Viele, unkonsequent. Viele kennen sie auch und das ist aber, das ist dann das Fünkchen privat.
Auf jeden Fall.
Wir tauchen auch auf keinen sozialen Kanälen oder
irgendwas auf. Nee, das ist mir aufgefallen,
das stimmt. Das ist wirklich, das halte ich komplett raus. Ja,
dein Social Media Account ist unfassbar... Auf deine Bands und Projekte fixiert.
Ja, da ist wirklich, da und passiert das, nichts Privates. Ja. Bin ich auch gar kein Fan von. Und auch meine Freundin, ihr könnt suchen, wie ihr wollt. Sie hat gar keine sozialen Kanäle.
Das ist
noch
so
nie
klug.
Gehabt.
Das ist so schön.
Kein WhatsApp hatte ich auch noch nie. Aber so, das finde ich ganz toll, dass sie da gar nichts stattfindet.
Das ist sehr klug. Ich muss übrigens sagen, ein privates, mehr oder weniger privates Foto habe ich mal gefunden. Und zwar besagtes Selfie mit Pat Torpe zu seinem Todestag hast du es gepostet. Ja. Da sind nämlich du und deine Schwester als Kind zu sehen. Aber gut, das zählt auch schon fast nicht mehr.
Ich habe meine Schwester aber auch gefragt vorher, ob ich das posten darf.
Ja, das ist gut, aber das ist wichtig. Auch, ja, ne?
Im öffentlichen Dienst gerade. Mm.
Aber was mich immer interessiert, wenn jemand mit jemandem wie dir zusammenlebt und mit jemandem wie dir spiele ich gar nicht auf deine Persönlichkeit an, das ist bestimmt super, aber mit deinem Job. Wie kommt dir damit so klar? Weil ich meine, unter normalen Vorzeichen bist du nun ausgesprochen viel unterwegs. Tourst, spielst Jobs, musst auch natürlich immer wieder mal in diese wunderschöne Halle, in der wir gerade sitzen, um halt einfach mal zu spielen, vorzubereiten.
Ja.
Ist schon ein busy Job.
Das war die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt zusammengezogen sind.
Weil für sie oder für dich?
Für sie. Weil sie ist ja sowieso das halbe Jahr mindestens nicht da. Ist kein Witz jetzt. Insofern, Corona war wirklich, das war auf einmal so, okay. Wir sind super durch die Zeit gekommen und verstehen uns besser denn je. Also Glück gehabt, aber eigentlich ist das eine Grundvoraussetzung für sie überhaupt, sich auf so einen Typen wie mich einzulassen.
Krass.
Den sehe ich ja sowieso nur das halbe
Jahr. Ja, genau. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Aber es ist schlau gedacht auf jeden Fall.
Die ist wirklich, die ist schlau. Das Problem ist ja, zwei ältere Brüder, einer von denen ist ja auch Schlagzeuger. Ich würde jetzt mal sagen, semi-professionell. Und der hat ihr die Kindheit völlig versaut. Er hatte das Zimmer nebenan, hat Schlagzeug gespielt die ganze Zeit. Für sie war auf jeden Fall immer klar, nie mit einem Musiker und erst recht nie mit einem Schlagzeug zusammenkommen. Und jetzt hat sie sich eigentlich, vielleicht bin ich aber auch so die späte Rache an ihrem Bruder jetzt, dass er sich wirklich so den schlimmsten von allen geholt hat.
Ja, aber da stelle ich mir hart vor, so First Date und dann, ja, was machst du so beruflich? Ja, ich bin Schlagzeuger und das finde ich immer alle ganz toll. Und so, oh Gott, ey, oh nee, ich zahle selbst, danke. Okay, aber es hat ja Gott sei Dank funktioniert.
Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Aber auch nur, weil sie sich wirklich gut anstellt. Ob ich mich jemals wieder zu Hause blicken lassen kann.
Ja, erwähne einfach nicht, dass du in einem Podcast auftauchst.
Genau, oder wenn du das musst du ja nie hören. Ja, dann kann ich auch ihren Namen sagen.
Genau, okay. Ja, stimmt eigentlich. Aber sie ist musikalisch, Quatsch, beruflich auch irgendwie in der
Musik. Genau, sie ist Veranstalterin, genau.
Du erwähnst,
für Jazz, im Jazzbereich und so, hat immer Clubs geleitet und gemacht. Und die ist voll in der Szene und im Metier. Und trotzdem arbeiten wir eigentlich nicht zusammen. Aber ich habe sie kennengelernt in einem Club, in dem sie die Chefin war und ich bin dann mit einer Band aufgetaucht und war der ätzende Schlagzeuger, der auf einmal an ihr rumgegraben hat.
Ja, das heißt, also das Zugeständnis beim ersten Date war dann quasi nicht mehr nötig.
Ja, halbes Jahr Überredung, überhaupt. Einmal essen gehen zu dürfen.
Nein, du bist Schlagzeuger. Nein, du bist Schlagzeuger.
Mann, wirklich, völlig.
Okay, gut, aber ich meine, dann hast du es geschafft und das spricht ja dafür. Und ihr habt es geschafft, auch in einer Zeit, in der du nicht so viel unterwegs bist, zusammen wohnen.
Nicht
so
viel, bist gar nicht unterwegs sein.
Ja, genau, außer mal hier im Proberaum. Also insofern, alles Gute auch an der Stelle.
Danke, danke.
Jetzt ist es soweit. Es gibt diese eine einzige Rubrik und ich freue mich jedes Mal so drauf. Das berühmt-berüchtigte Tontalk-Freundebuch. Menschen unserer Generation kennen natürlich ein Freundebuch. Das die ultimative Kennenlernwaffe früher in der Schule. Schreibst du mein Freundebuch oder darf ich in ein Freundebuch schreiben? Eigentlich füllt man ja einfach nur ein Formular aus. Sehr deutsch.
Eigentlich schon.
Ja. Aber mir hat es immer so viel Spaß gemacht, dass ich mein eigenes Freundebuch immer gerne als erster selbst ausgefüllt habe. Genau, und tatsächlich ist unser Tontalk-Freundebuch ist das klassische Freundebuch eines achtjährigen Kindes, denn in diesem Alter hat meine Tochter das Freundebuch, aus dem ich die Fragen abgeschrieben habe, geschenkt bekommen. Insofern musst du dich jetzt nicht in das Leben eines Achtjährigen zurückversetzen. Du kannst das gerne alles aus deiner Perspektive beantworten. Die ersten Fragen sind more as simple, aber irgendwann merkt man schon, da wird es schwieriger. Bei ein paar, ich habe so viel über dich recherchiert, ich glaube, ein paar könnte ich schon selber ausfüllen, aber ich lasse dich.
Oh Mann, du Armer.
Ja, nee, ich finde das eigentlich sehr gut. Auf geht's. Ready?
Okay.
Das Tontalk-Freundebuch mit Felix Lehrmann. Mein Name.
Felix Michael Lehrmann.
Mein Spitzname.
Dönerwade.
Komm, einmal ganz schnell die Story. Warum hast du Dönerwade?
Ich habe ziemlich umfangreiche Waden. Ein türkischer Perkussionist behauptete irgendwann mal, das sieht doch aus wie ein aufgezogener Dönerspieß, Dönerwade. Das fand die ganze Band gut. Ich bin bekannt dafür, Spitznamen an andere zu vergeben. Das war die Rache, die ich verdient habe.
Und die war nachhaltig, meine Herren. Haarfarbe.
Einst dunkelbraun, jetzt grau meliert, würde ich sagen.
Tatsache.
Ja, ja.
Ach, gucke. Augenfarbe.
Braun.
Hm. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Meine Lieblingsstadt. Ich weiß, das ist für tourende Musiker immer nicht so einfach, weil die viele Städte sehen.
Keine Ahnung, vielleicht Los Angeles wirklich oder sowas. San Francisco.
Ach richtig, das hast du auch in mehreren Interviews schon mal erwähnt, weil es gibt so gerne mal gerade im Profibusiness dieses Ding, gehe ich in die Staaten oder nicht. Das hast du ja, glaube ich, auch ein bisschen und hast dich aber sehr bewusst dagegen entschieden.
Abgewählt.
Weil du auch festgestellt hast, nee, ist doch geil hier. Also so.
Eben drum, ja, ja.
Cool, freut mich sehr, weil bis nach Los Angeles wäre ich nicht gekommen. Lieblingsfach in der Schule?
Gab es gar keins, Mann. Nee, wirklich nicht.
Tatsache? Wie warst du so als Schüler? Warst du so die ganze Zeit so ein
Bock? Oder? Ich habe auf mündliche Note gesetzt. Ich war eigentlich immer gut bis zur 8., 9. Klasse. Dann wurde es mit einsetzender Pubertät immer schlechter. So mündliche Sachen. Englisch war immer easy. Geschichte, wo man einfach so mitarbeiten konnte und dem Lehrer vormachen konnte, dass man... Bitte, ich fand alles scheiße. Wirklich. Es war völlig anstrengend. Und ich finde auch, dass unser Schulsystem nicht ausgelegt ist, um Leute wirklich gezielt zu fördern oder einfach Talente zu erkennen. Und erst recht nicht wird man irgendwie auf das Leben nach der Schule in irgendeiner Form vorbereitet. Also wirklich, da ist noch Luft nach oben.
Wie warst du gegenüber, also so mit deinen Mitschülern? Warst du so der, also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, an wen ich gerade denke, aber warst du so der Typ, der ständig Nervfalle auf dem Tisch trommelt und einen mit irgendwelchen super wichtigen Insights aus der Musikszene versorgt und so?
Nee, viel getrommelt, viel einfach rumgenervt, rumgezappelt im Unterricht, so stillgesetzt hat, das ging mir voll auf den Sack. Aber schon, ich musste schon immer bei den Coolen auf jeden Fall auf dem Schulhof mit rumstehen irgendwie. Zigaretten rauchen irgendwie.
So, und das, wer weiß, wie es dann später nach der 5. Klasse gewesen wäre. Okay, dann ist die nächste Frage nochmal entsprechend. Aber gut, das ist ja global gemeint. Lieblingslehrer?
Meine Mutter und dann meine Schwester.
Zack.
In der Reihenfolge. Aber auch nur, weil ich im Testament meiner Mutter stehe. Und vom Testament meiner Schwester weiß ich nichts.
Lieblingsfarbe?
Blau. So ein Königsblau, so
ein sattes. Königsblau, das sind doch hier die Füller, die man früher mal benutzt hat, oder? Das
kann
ist doch Königsblau in der Schule.
Aber auch Katzen in Königsblau. Ich liebe Katzen.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Du bist ein Katzentyp?
Total.
Sehr sympathisch. Ich bin auch ein totaler Katzentyp, auch wenn wir derzeit keine mehr haben. Bei mir. Wir hatten mal früher welche in der Wohnung. Mm. Also wir haben keine Wohnung mehr, aber in der Wohnung hat mich das irgendwann
Haare. Die müssen wir raus.
Ja, auch. Ja, ja, genau, das finde die Katzen auch nicht geil. Ja, Katzen, großartig. Das war übrigens die nächste Frage.
Ja, wirklich.
Lieblingstier. Lieblingstier?
Lieblingstier, Katzen. Sackratte. Ja.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Meine Hobbys. Mm. Musik gilt nicht.
Ja, gut. Kochen, Yoga, Fahrradfahren, Joints bauen.
Also so ein zweites, so eine zweite Guilty Pleasure hast du? Also
sowas, nee, nicht wirklich. Sehr, sehr eingleisige Sache. Irgendwie ja. Schon sehr starrer Blick nach vorne aufs Schlagzeug.
Ja. Ich weiß, dass du früher mal sehr viel und gerne Basketball gespielt
hast. Ja, das stimmt. Aber habe ich auch seit Jahren nicht gemacht. Ich war mit Noah letztens mal auf dem Basketballplatz.
Tatsache.
Schön geröchelt. Da kommt einer rauchen, warte. Auch so am Wurf geht gar nichts mehr. Aber ja, ich habe früher viel gespielt. Ja. Aber nee, das würde ich gar nicht mehr dazu zählen. Ja. Und Inline-Skaten, nein.
Ich würde gerade, meine Augenbrauen sind gerade schon nach oben geschossen. Weil das wäre,
Reiten. Wenn
das stimmen würde, dann wäre schon klar, wie das nächste Fotoshooting abläuft.
Ja, ja.
Ich esse am liebsten.
Krebsfleisch-Curry.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das macht deine Freundin auch.
Ja, ne? Ja, es ist leider.
Krebsfleisch-Curry. Klingt, also Curry finde ich mega.
Ja, und dann mit Krebsfleisch statt irgendwas anderem und ja.
Jetzt bin ich auch gespannt. Ich trinke am liebsten.
Wasser.
Tatsache, ja?
Ja, ja. Also ich kann auch gar nicht Cola. Koffein geht gar nicht.
Ah nein.
Kaffee 0,0, kriege ich sofort schwitzige Hände.
Okay.
Insofern alles, was Koffein hat, das killt mich echt da. Kann ich auch ewig nicht pennen, so blöd es klingt, aber ich hab letztens mit Nico essen gewesen, da dachte ich, ich trinke mal ein Cappuccino, Espresso nach dem Essen. Ey, ich war wirklich bis um 4, stand ich einfach im Bett, also das ist ganz furchtbar.
Daniel Grunenberg, der eine Teil von Glasperlenspiel, okay. Der hat auch Wasser genannt und zwar so, der kennt sich, also der meinte, er ist so richtig, er kennt sich richtig aus.
Wasserkonnoisseur.
Er meinte, er kennt Wasser. Also er ist keiner, aber er kennt Wassersommeliers.
Ja, ja.
Die so, also der kennt
letztens
so richtig.
Auch Bericht drüber gesehen, ja.
Super krass.
Aber Kokoswasser, würde ich sagen, trinke ich am liebsten irgendwie.
Oh, Tatsache?
Viel zu viel davon, ja, ja.
Viel zu teuer. Ich glaube, es ist eine Weile her, ich habe es mal probiert, das war gar nicht meins. Dann bin ich eher so der stumpfe Sprudel-Typ.
Also es gibt auch Kokoswasser natürlich so mit Zucker angereichert und so, aber ich rede wirklich über ganz natürliches.
Ah, das kenne ich wahrscheinlich
ja,
nicht.
Ja,
ich habe mal irgendwo so eine Flasche bei DM oder so gekauft und das war.
Da ist immer Zeug drin, ja, das, aber das gibt es so im Bioladen.
Okay. Ah, gut, vielleicht hast du das für mich jetzt gerettet, dann besorge ich mir das nochmal. ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Sie ist eigentlich gar nicht so schwer, aber ich frage die Frage trotzdem. Lieblingsmusikerin oder Band?
Natürlich zählt es natürlich auch mein Vater. Für mich ist mein Vater wirklich der größte Gitarrist aller Zeiten. Wieso eigentlich nur für mich? Eigentlich ist das Fakt.
So, diesen Teil des Satzes streichen wir.
Ja, genau. Lieblingsband Van Halen ist so schlappes Klingen, könnte ich jeden Tag alle Platten durchhören.
Hat dich Eddies Tod sehr berührt damals?
Total.
Warst du so ein, also
ich war fix und fertig.
Ja,
ja, und meine Freundin war auch ein bisschen, das Ausmaß hat sie nicht gewusst, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben vorher noch auf Netflix eine sehr tiefgehende Doku über Oktopusse geguckt, irgendwie, die wahrscheinlich jeder Netflix-Typ geguckt hat, diese schlauen Tiere. Und dann wundere ich mich schon, wie sie klingelt dann mein Handy die ganze Zeit, während wir gucken, und bin ich rangegangen. Dann habe ich mal geguckt danach und dann waren schon sich so 10 Kumpels von mir gemeldet gehabt, die so, Aber ein Grund mehr, Schnaps zu trinken, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Lieblingsbuch.
Das ist die satanische Bibel.
Habe ich so noch nicht gelesen.
Ja, ist aber toll. Da stehen auch einige Rituale drin. Von LaVey heißt der. So ein ehemaliger Satanist. Ist toll. Liegt bei uns im Wohnzimmer als Energiezentrum aus. Zusammen mit dem Stein, den ich als Tourist auf Alcatraz aus der Zellenwand gekratzt habe. So einfach. Es bildet so eigentlich so das energetische Zentrum des Wohnzimmers.
Ich kann mir Lehrmannhausen immer besser vorstellen als so. Daneben stehen die Schüsseln mit dem Krebsfleisch-Curry.
Genau. Sehr gut.
LieblingssportlerIn. Hast du sowas?
Ich bin sehr basketballaffin. Wahrscheinlich wirklich Dennis Rodman. Nicht nur, weil er der koreanische Botschafter ist, der nordkoreanische, sondern ich war früher riesen Rodman-Fan, weil er einfach unterm Korb aufgeräumt hat mit Ellenbogen.
Ja. Hat auch noch später viel geschauspielert, ne?
Ja.
So, also so Action-Kram.
Ja,
so,
ja, so. Schlechte. Ja. Mit Van Damme und so.
Ja, genau, genau. Jean-Claude Van Damme gegen
Rodman. Schön durch, auf jeden Fall.
Ja. Aber machst du sowas noch? Guckst du noch Sport?
Ja, immer mal gerne wieder ein bisschen Basketball. Ich war auch letztens das erste Mal seit Jahren wieder bei Alba Berlin. Meine Freundin guckt sehr gerne Tennis, da habe ich auch Gefallen dran gefunden.
Wirklich. Tatsache?
Ja, das ist so entspannt.
Ah, das ist für mich total eine Kindheitserinnerung. Meine Eltern damals, also meine Kindheit war natürlich so Becker, Graf, Stich, so. Und damals war Tennis ganz groß und ständig haben meine Eltern Tennis geguckt. Und ich habe es nie verstanden. Ich war immer so, was, warum hat er jetzt einen Punkt? Ah, jetzt hat er einen Punkt. Nee, warum, hä? Ich war zu blöd, ihn auszuerkennen und so Kram.
Ist schon geil, dass da was da alles passieren und kippen kann und die Typen, dass die echt wieder durch die Sätze kämpfen müssen. Ja. Also alles möglich, immer jederzeit. Also das hat nur mit ganz, ganz viel mit mentaler Stärke zu tun.
Naja, also ich meine, wer da jetzt den besseren Aufschlag macht, die spielen ja alle auf einem Niveau, das sind ja um Millicent, so, klar. Lieblingsfilm oder Serie?
Ich gucke keine Serien richtig, weil ich das Gefühl habe, immer hängen zu bleiben und immer weiter gucken zu müssen.
Das ist
ein bisschen
so.
Selbstschutzmechanismus. Einzige Serie, also South Park, aber ich erkenne ich alle in- und auswendig, auf Deutsch und auf Englisch. Ansonsten Lieblingsfilm ist die Nackte Kanone 1 bis 3, Police Academy 1 bis 6 und Zurück in die Zukunft 1 bis 3.
Gott, das sind übrigens auch alles Kindheitserinnerungen von mir.
Ich hab sonst eine riesen Filmbildungslücke. Ich habe ganz viele Klassiker nicht gesehen, Star Wars nicht. Ich habe keinen Herr der Ringe habe ich alles nicht gesehen und sowas. Also ich habe wirklich eine riesen Filmbildungslücke. Ich gucke Zeichentrickfilme für mein Leben gern. Das mache ich auch heute noch. Schlümpfe und sowas einfach. Das ist kein Witz.
Ja, das ist auch geil.
Übungspad und Schlümpfe.
Ja, das ist sowas dürfen dann manche immer gar nicht hören. Entschuldige Klaus, oder ich weiß, hörst du was nicht gerne. Aber tatsächlich mache ich das auch. Also Übungspad und dann was anmachen. Möglichst mit nicht so viel Musik dabei. Das ist immer nicht so gut. Jost hat mal gesagt, er hat früher immer zum MacGyver geübt. Und das habe ich mal probiert. Und bei MacGyver ist aber relativ viel Musik und auch mal so recht rhythmische Musik. Und dann habe ich irgendwie noch einen Klick vielleicht nebenbei an oder so, weil ich gerade irgendwelche Tempi und dann läuft dann hinter und dann,
furchtbar. Aber das habe ich eine Zeit lang auch extra laut Musik neben dem Klick noch angemacht, um einfach auf dem Klick konzentriert zu bleiben. Wirklich, oder so ein Quatsch.
Okay.
Oder man stellt sich ein Buch davor und versucht zu lesen. Also das ist auch wirklich so ein bisschen mentale Gymnastik zu betreiben.
Okay, I'll try.
oder auch nicht.
Das möchte ich mal werden.
Ey, es ist genauso gekommen wie befürchtet. Also es ist wirklich eingleisig gedacht und so fahre ich bis jetzt auch. Das Tollste, was ich mir
vorstellen kann. Tatsächlich, so einen richtigen Plan B?
Nee, also ich habe, glaube ich, letztens mal irgendwann erzählt, es gab mal kurz, vielleicht wirst du ja Florist. Es gab eine Zeit, da hatte ich ganz viele Pflanzen bei mir im Kinderzimmer zu stehen und hatte die sehr, mich sehr gerne um die gekümmert. Und da war, meine Mutter hatte noch mal kurz so, okay, wenn du vielleicht jetzt nicht, keine Schule nicht zu Ende machst, dann mach doch sowas. Aber es war immer klar.
Ja, wobei das auch immer ein bisschen kurzsichtig gedacht ist, ne? Eltern, also ich kenne das ja selber, auch wenn ich, sobald mein Kind mal irgendwas 3 Tage lang länger macht als andere Sachen, denkt man, ja, das könnte mal dein Job werden.
So ist es, man will nur das Beste. Aber ich wach wirklich manchmal morgens auf und denke so, was für ein Irrsinnsjob, auf Sachen draufhauen, mit anderen durch die Welt reisen und irgendwie davon den Lebensunterhalt bestreiten, das ist irrsinnig, wirklich. Ich weiß es sehr zu schätzen, dieses Privileg.
Ja. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Meine Freundin.
Nichts anderes habe ich erwartet.
Nein.
Okay, die kommt mit?
Ja, genau. Ein bisschen Musik, was braucht man auf einer einsamen Insel, was es da nicht gibt oder da nicht wächst? Keine Ahnung, ja. Ein bisschen Musik, vielleicht irgendwie eine Stereoanlage. Meinen alten Discman.
Genau. Ja, wir können ja einfach auch so sagen, dass es auf der einsamen Insel auch WLAN gibt. Und
genau, vielleicht würde ich ein Handy mitnehmen.
So.
Nee, aber irgendwas, womit man Musik hören kann. Ja. Irgendwie. Und eine Kochplatte.
Ah, ja. Damit die Kokosnüsse ein bisschen drin werden. Vorletzte Frage.
Oh mein Gott.
Das mag ich überhaupt nicht.
Was mag ich überhaupt nicht anstellen? Zu spät kommen, versalzenes Essen, auf rechts aufgebaute Schlagzeuge.
Ja gut, das ist ein Lebenstrauma wahrscheinlich.
Nee, ich bin eigentlich entspannt mit dem Leben. Ich kann mit allem meinen Frieden machen und alles eigentlich so weit tolerieren. Und solange ich die Möglichkeit habe, Dinge zu umschiffen, kann ich vieles sehen und stehen lassen und jedem seinem Glück damit wünschen. Mhm. Insofern, also ich reg mich ganz selten über Sachen auf. Es sei denn wirklich, die Schlange irgendwo ist zu lang. Dann fange ich sofort an zu diskutieren und gehe lieber noch 10 Minuten weiter irgendwo hin, obwohl man nur 5 Minuten angestanden hätte.
Ist aber auch langweilig. Ich glaube, Langeweile ist nicht so deins, oder?
Ach, eigentlich schon. Gut, aber es ist eher so, wenn zu viele Menschen da sind, die irgendwas verzapfen und das dadurch für mich länger dauert, das kann ich nicht hinnehmen. Sonst ist Langeweile, die ich mir selber fabriziere, super.
Okay. Letzte Frage oder letztes Ding. Normalerweise geht das an den oder die BesitzerInnen des Freundebuchs, aber in diesem Fall geht es an die HörerInnen unseres Podcasts. Das wünsche ich euch.
Ey, dass wir alle gesund bleiben und vor allen Dingen auch im Kopf gesund bleiben mit dem ganzen Wahnsinn, der hier gerade passiert. Dass wir alle zusammenhalten und uns einfach wirklich gerne haben und einfach leben und leben lassen. Das wünsche ich euch und uns allen einfach. Also wirklich Peace, Peace out, würde ich mal sagen.
Großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Felix Lehrmann.
Ben, vielen Dank für die Zeit. Ich habe es sehr genossen.
Ich hoffe, ihr auch und wir hören uns bald wieder in der nächsten Tontalk-Folge. Wenn ihr den Tontalk unterstützen wollt, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Kritik, Lob, ebenso wie Ideen zur Verbesserung und natürlich Ideen für weitere Gäste und Gästinnen schickt ihr bitte an podcast@gebermusic.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet alle nötigen Links in den Shownotes. Habt eine gute Zeit, euer Ben Flohr.